I long for the days our masters can truly pass into this realm. You have only seen fragments, shadows, the faintest of echoes. Ask the ethereals what one of these manifestations are capable of.
Ja, genau.
Das hat
die deutsche Synchro ist immer wieder super.
Ja, also, das sagt Xalatas übrigens im Kampf gegen Star Orga Idreus aus der Nighthold Raid. Und also, ich versuche mal auf Deutsch mal zu übersetzen. Ich sehne mich an den Tag, wo unsere Meister in diese Ebene Existenz übertreten. Bisher habt ihr nur gesehen Fragmente oder Schatten ihrer wahren Echos. Fragt die Ätherischen, was eine dieser Manifestationen in der Lage ist zu tun. Ungefähr so.
Die Astralen, die guten, genau, Ätherischen.
Die Ätherischen oder die Astralen.
Yes. Das sind einfach nur ätherische Öle und die schweben so in der Luft. Das sind so Dämpfe.
Okay, ich habe das Zitat bewusst rausgesucht, weil wir sind ja häufig am Überlegen, was für ein Wesen Xalatas eigentlich ist. Na, also in der heutigen Folge soll es übrigens über Xalatas gehen, Leute.
Ja.
Also haltet euch fest, alles, was ihr über Xalatas wissen wolltet, heute versuchen wir so ein bisschen
Licht ins Dunkle oder Leere ins Licht zu bringen.
Ja. Also als allererstes gehe ich sofort aufs Zitat ein oder mache ich ein paar Formbemerkungen. Das Ding ist halt, also worauf ich jetzt hinaus will, ist so, die Frage ist, wir haben voll viel Zitate von Xalatas, ne? Also richtig viele. Und meine Grundfrage ist erst einmal, lügt die uns vielleicht ab und zu auch an? Also können wir alles glauben, was sie sagt? Oder können wir davon ausgehen, dass sie manchmal auch lügt?
Ja, so ein bisschen, ne, würde ich behaupten.
Ja, das ist halt so eine Grundsache, weil jetzt, wenn ich das jetzt...
Wobei, ja, wäre das ein Lügen oder ist das vielleicht die Überzeugung? Das ist auch nochmal so ein Unterschied, ne? Sagt sie, ich meine, viele, wenn du jetzt mit einem Religiösen redest, der lügt dich vielleicht auch an, ja, wenn wir jetzt über Naturwissenschaften gehen, ne? Aber der macht das halt aus Überzeugung, weil er voll wirklich dran glaubt. Und für ihn ist es auch wirklich so. Oder ist es tatsächlich ein bewusstes Lügen so, sie weiß es wirklich besser und erzählt uns was Falsches.
Ja, es könnte, ja, okay, das könnte auch noch sein, dass sie daran glaubt, was sie da erzählt. Ja, ja, okay, das kann auch sein. Also, fangen wir mal mit dem ersten an. I long for the days our masters can truly pass into this realm. Also, das impliziert, dass Xalatas Meister hat. Man könnte jetzt überlegen, was sind das für Meister? Aber das wird ja dann quasi beantwortet mit we have only seen fragments, shadows, also alles, was wir bisher gesehen haben, egal was es ist, alte Götter und alles mögliche, waren nur so Kleinigkeiten. Das ist noch nicht der Real Deal sozusagen. So, was ist der Real Deal? Darüber sollen wir jetzt die Astralen befragen, was einer dieser Manifestationen tun kann. So.
Dimensius.
Genau, das wäre Dimensius. Dimensius wird manchmal gesagt, dass das ein Void Lord ist. Da gibt es zwei grundsätzliche Auffassungen zu. Die eine Auffassung ist, dass es tatsächlich einfach ein Void Lord, also dieser Void Lord, die uns in den Chroniken beschrieben worden sind, wovor sich Sargeras gefürchtet hat und wovon die Nahasresim berichtet haben, das sind die ganz, ganz schlimmen und die können normalerweise nicht auf unserer Ebene der Existenz existieren. Und wenn die das dann doch mal machen, dann können die das immer nur ganz kurz und dann sind die auch relativ schnell wieder weg. Und weil die das nicht können, kommt diese ganze Geschichte mit Sargeras, dass sie versuchen irgendwie, Weltenseen zu korrumpieren, damit ein leeren Titan entsteht und so weiter und so fort. Also ob das stimmt oder nicht stimmt oder ob das alles nur Erfindungen der Nahasresim sind oder so, darüber haben wir in anderen Folgen schon ganz viel gesprochen. Jetzt ist erstmal so, okay, wenn wir davon, also hier wird so ein bisschen impliziert, okay, der Dimensius war tatsächlich ein Void Lord und diese Void Lords sind die Meister von Xalatas.
Also, und wir hatten tatsächlich auch von Dimensius ein Item im letzten Handelsposten, der ja mit dieser Verarsche, ne, What's Word, da kam ja einmal das Schwert von Sargeras, aber gleichzeitig wurde auch ein Stab mit dieser Waffensammlung mitgegeben. Dieser Stab soll ein Fragment oder ein Überbleibsel von Dimensius sein, an das Schwarze Imperium, an das Siegreiche oder als Erinnerung oder sonst was, ich weiß nicht mehr den Text ganz genau, für das Schwarze Imperium. Also er scheint auch schon mal in Azeroth oder bei Azeroth, in welcher Form wie auch immer, gewesen zu sein.
Genau. Und wenn wir jetzt weiter dieser Annahme folgen, also Demensis ist ein Void Lord, die Void Lords existieren wirklich und so weiter, dann ist so ein bisschen die Frage aller Fragen, dienen alle leeren Kreaturen, dienen alle Shadow-Kreaturen den leeren Fürsten? Xalathas macht das offenbar. Und auch hier sind voll viele Fragezeichen dran, weil die alten Götter, uns wurde gesagt, ganz wichtig, uns wurde gesagt von den Titanen, dass die alten Götter von den leeren Fürsten ins dunkle Jenseits geschleudert worden sind. Die alten Götter selbst, die reden super viel. Die flüstern ja genauso wie Xalathas. Insbesondere Anzov hat ja bücherweise geflüstert. Der redet nie von den Void Lords. Der redet auch nie davon, dass er irgendjemanden dienen würde oder so. Es könnte also sein, das ist, wie gesagt, auch wieder so ein, da kommen wir jetzt quasi schon zur zweiten Lesart. Es könnte sein, dass die alten Götter nicht diesen Void Lords dienen. Die mögen Kreaturen der Leere sein oder haben was mit der Leere zu tun oder man weiß es nicht so genau, wie da die genaue Verbindung ist. Vielleicht ist das auch sowas wie, die sind von der Leere beeinflusst oder da sind so kombinierte Magie wie Schattenflamme. Das irgendwie, ja. Wenn du eine Wurzel hast und du machst aus der Wurzel leere Magie, dann hast du einen Tentakel. Das ist so eine typische Theorie, ja, die es ganz viel
gibt. Also so Leben und Leere in einem.
Genau. Aber die sind nicht das, wofür sie gehalten werden von den Titanen. Das wäre dann diese Lesart. Bei Xalathas könnte es jetzt anders sein, wenn wir dieses Zitat für voll nehmen. Dass Xalathas tatsächlich direkt den Void Lords dient. Dass sie eine wahre Manifestation, eine wahre Harbinger, nennen wir es ja jetzt seit Dragonflight und spätestens seit der Ankündigung auf der BlizzCon, wird da auch gesagt, ganz eindeutig. Mhm. Der Harbinger, der auch in dem Buch angekündigt worden ist, was wir in Dragonflight gefunden haben von Ashara. Songs of the Deaf hieß das Buch, glaube ich. Da hieß es ja auch, dass es einen Harbinger geben würde. Ne? Und dieser Harbinger ist jetzt ganz eindeutig Xalathas.
Ja.
So. Und Xalathas versucht, so, also jetzt meine Interpretation. Xalathas Aufgabe ist es, die Prophezeiung zu erfüllen.
Mhm.
Die Prophezeiung, dieses mit, was weiß ich hier, 6 Flammen auf dem hohen Sitz, die brennen und 5 Schlüssel zu drehen und was wir alles an Dings haben und irgendein Rabe ist auch noch dabei und hast du nicht gesehen. Und Xalathas ist die Schlüsselfigur, wenn es darum geht, diese Prophezeiung zu erfüllen. Nicht Anzov, sondern Xalathas.
Mhm.
Und Anzov wusste aber von Xalathas Plan. Deswegen hat auch Anzov darüber gesprochen. Weil die miteinander kooperiert haben. Warum die miteinander kooperiert haben, keine Ahnung. Aber die sind
Deals.
Genau, Deals. Die haben irgendwelche Deals gemacht. Das ist auch, wenn man auch sich daran erinnert, wie wir Xalathas zu Anzov gebracht haben in diesem Mini-Raid.
Battle for Azeroth, Unakampf.
Genau, in dem Unakampf. Dann hieß es ja auch irgendwie sowas wie, ihr seid frei. Also das war auch irgendwie so ein Deal, so ein komischer Deal, den Anzov, wie Anzov auch einen Deal mit Ashara hat.
Ja, ja, oder mit allem. Ne? Deals sind da ja bis zum Gehtnichtmehr und überall.
Ja. Und also meine Interpretation ist gerade so ein bisschen, Xalathas dient wirklich den Void Lords.
Mhm.
Aber,
ja. Direkt mal eine Frage an dich. Denkst du, sie ist denn ein Wesen der Leere? Oder kann es auch ein Wesen aus einer anderen Entität sein, die übergelaufen ist?
Genau, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Okay.
Eine Sache. Also, wenn wir uns dieser Frage nähern wollen, so, ne, also was genau ist Xalathas, dann wissen wir auf eine Sache ganz sicher, nämlich, dass Xalathas fucking alt ist, also richtig alt.
Ja.
Wir können jetzt nicht argumentieren mit, die ist ein Ork oder so. Die Orks hat es damals nicht gegeben. Wir müssen zu, wenn sie überhaupt jemals ein sterbliches Wesen gewesen ist, wenn, dann müsste es eins der ganz frühen sterblichen Völker gewesen sein. Also eigentlich kommen nach unserem Wissen, nach allen Völkern, die wir kennen, aus meiner Sicht nur 2 Völker, wenn überhaupt, in Frage. Nicht einmal ein Ereda, dafür ist aber der falsche Planet. Weil wir wissen, die Eredar sind zumindest laut Kanon das älteste sterbliche Volk, was existiert. Mhm. Oder zweite Möglichkeit, ein Troll. Weil die Trolle, soweit wir wissen, das älteste sterbliche Volk auf Azeroth ist, was eine höhere Intelligenz ausgeprägt hat.
Ich gehe tatsächlich eher erste Elfin, aber nicht so, wie wir kennen Elfen. Also Elfen sind ja aus Trollen, bla bla bla, die Entstehungsgeschichte der Elfen, sondern das allererste Kind halt Eluns. Und ich gehe mittlerweile so weit zu behaupten, Elun ist irgendwie doch noch ein bisschen mehr oder gehört zu Azeroth in irgendeiner Weise, was die Titanen, sag ich mal, nicht tun, zu sagen, dass Xalatas the Last Titan ist. Oder der Erste. The First Last. Eins von,
okay,
von
wie auch du immer gehst man ganz, sich das ganz drehen groß. Möchte. Ja,
ich glaube, Xalatas, ich glaube, so irgendwie die Kinder Azeroth sind die Titanen.
Also was da?
Sprich, Pantheon und alles andere, was rausgekommen ist. Und Xalatas ist vielleicht die erste Sache gewesen, die Elun Azeroth versucht hat zu Entstehung
also
zu
bringen. Also das Ding ist, es gibt ein paar Probleme, aber gleichzeitig auch Sachen, die das stützen. Ne? Wir haben, also wenn wir jetzt gerade in aktuellere Lore gucken, weil das, glaube ich, wichtig ist, weil wer weiß, ob Blizzard sich von Anfang an überlegt hat, dass Xalatas das ist, was es jetzt wird. Maybe haben sie schon bei Legion das überlegt, ne, als sie eingeführt wurde. Aber vielleicht war es auch so, dass Xalatas einfach so beliebt war in Legion, dass sie dann mehr draus gemacht haben. Deshalb, wenn wir zum Beispiel wieder in dieses Buch gucken, was ich gerade eben schon mal angesprochen habe. Dort heißt es, even now the Harbinger gathers the children of the first flesh to reclaim what was lost. Das bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die Neruba. Weil wir wissen, dass Xalatas in The War Within zu den Nerubern geht und die Neruba wieder ermächtigen will, damit die Neruba wieder zur alter Stärke zurückkommen können. Das heißt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Xalatas ist irgendwie an dieses Wissen gekommen, durch Bücher, durch Endsoft, durch keine Ahnung was. Oder Xalatas ist so alt, dass sie auch existierte, als die Neruba existierten.
Denke ich.
Genau. Ja. Und wenn das stimmt, also diese zweite Variante, dann müsste sie, dann ist fast ausgeschlossen, dass sie ein sterbliches Wesen ist. Außer wir sagen, dass das stimmt, was ich mal irgendwann mal vor langer Zeit gesagt habe, dass ich irgendwie so ein bisschen manchmal vermute, dass es ein sterbliches Volk gegeben haben könnte, was vor dem Schwarzen Imperium auf Azeroth gelebt hat. Das ist ja so eine Theorie, die ab und zu mal aufkommt, weil es halt so, gerade Uldum lädt dazu ein, das zu spekulieren, dass es vielleicht eine Zivilisation gab, die da gefunden worden.
Ja, aber da würde ich würde tatsächlich denken, wenn wir an so eine Zivilisation denken, dann denke ich an Zivilisationen, wie die auch auf Seraph Mortis sind. Von mir aus nicht in dem Wesen, von mir aus nicht in dem Aussehen vielleicht oder so, vielleicht ja auch in einer anderen Art und Weise, wie man sie dort hingesetzt hat, aber in dem Wesen halt einfache, gestrickte Köpfe, die getan haben.
Ja. Ja, okay. Ja, sowas könnte es sein. Das sind quasi so Prototypenvölker gewesen. Maybe.
Und das denke ich halt auch von Xalatas, dass sie so eine Art Prototypen-Titan war. Ich denke nach den anderen Titanen, also ich denke auch, sie ist die jüngste dann, wenn dann, und sie ist übergelaufen. So wie wir einen Agrama haben, der beim Licht ganz klar verordnet ist. Also Agrama ist ja ganz klar zum Licht zuzusprechen als zur Ordnung. Also noch eher zum Licht als zur Ordnung. Deswegen auch, wo Tür und sowas alles ja die Macht beziehen von oder die Macht von erhalten haben und er auch komplett lichtmäßig wirkt. Oder wie Eona, die ja völlig im Leben angesiedelt ist, würde ich Xalatas als bei der Lehre angesiedelt sehen. Zumindest sollte sie vielleicht in diese Richtung gehen und ist dann dem Natur der Lehre tatsächlich, konnte nicht widerstehen oder ist oder fand das. Wie der Kerkermeister fand einfach, dass wir müssen alles ordnen, wir müssen den Traum ordnen, wir müssen das ordnen, wir müssen jenes ordnen, dass sie dagegen aufgelehnt war und dass sie vielleicht auch nur oder das Volk der Elfen eine Batterie für Elun darstellen soll, dass sie dagegen aufgelehnt hat.
Ja, also, ja. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Wir haben tatsächlich auch Text zu dieser Zeit. Ein wenig, aber wir haben Text dazu. Ich zitiere direkt mal. Also wir sprechen jetzt über eine Zeit, die war vor den alten Göttern. Ne? Darüber ist super wenig bekannt. Die Titanen haben irgendwas gelabert, von wegen, da hätte es nur Elemente gegeben. Und dann sind irgendwie die alten Götter gekommen. Wir haben aber auch wieder neuere Lore. Wie gesagt, wir sollten, glaube ich, bei dem Thema häufig auch in die neuere Lore gucken.
Ja, muss.
Genau.
Muss, ja.
Und zwar folgendes. Aus der Tauro-Mythologie stammt das übrigens. Before the Age of Memory, before Azeroth had night or day, the Earth Mother roamed the empties of the world. Alone, she braved the shadows and whispers that rose from the old ones trapped into the depths, and they could not sway her. Einige beziehen das auf die alten Götter. Ne? Also, dass die Tauro-Mythologie hier davon spricht, als die Titanen bereits angekommen waren und dass dann die alten Götter in der Tiefe eingesperrt worden sind oder dass die Old Ones die Old Gods sind. Aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Weil hier gibt es so ein paar Sachen, die dem auch wieder widersprechen. Nämlich sowas wie, bevor es Tag und Nacht gegeben hat. Und wo... Also, wenn Azeroth ein Planet ist, was es offensichtlicher ist, dann kann man sich die Frage stellen, was macht Tag und Nacht auf einem Planeten? Und ich würde sagen, Sonne und Mond. Das heißt, hier ist die Sprache davon, bevor es Sonne und Mond gab. Also ich glaube, was hier beschrieben wird, ein bisschen kryptischen, religiös angemuteten Text von den Tauren, ist ein Text, der... von der Zeit spricht, als Sonne und Mond geschaffen worden sind.
Ja.
Und nach der Tau-Mythologie ist es ja so, dass die Sonne und Mond, also Anshe und Musha, sind ja die Augen der Erdenmutter, während Azeroth selbst die Erdenmutter ist. Neuere Interpretation bezogen auf Bane, als Bane Sylvanas verrät und Jaina gegenübertritt, spricht Bane über Azeroth und nennt Azeroth Erdmutter. Das ist daher der Bezug. Jetzt kommt quasi meine Idee, wo Xalatas herkommt. Es gab ein kataklysmisches Ereignis. Das können die Titanen gewesen sein. Maybe. Es kann auch davor geschehen sein, mit den alten Göttern. Es kann auch noch was anderes gewesen sein, weil wir haben hier das Problem mit Before the Age of Memory. Niemand weiß, was da passiert ist so richtig. Ich habe mal die Idee gehabt, so, okay, Amantul kommt nach Azeroth und reißt Yasharash raus. Was ist zum Beispiel, wenn das schwarzes Imperium nicht nur heißt, weil Void und Leere schwarz ist, sondern weil es damals nicht mal eine Sonne gab. Es war einfach fucking finster auf Azeroth. Es gab keine Sonne. Als zum Beispiel Amantul Yasharash rausgerissen hat, ist der Mond entstanden. Vielleicht das Blue Child. Und Elune, I don't know. Es könnte sein, dass Elune erst ankam, als Eona ankam mit Amantul. Weil wir mittlerweile wissen, dass Eona höchstwahrscheinlich Elune kannte, bevor sie auf Azeroth ankam. Das lässt zumindest dieser Text offen, den wir jetzt im Smaragdgrünen Traum getroffen haben, gesehen haben.
Wobei der Text auch noch offen lässt, ob Elune nicht tatsächlich Azeroth ist.
Ja, könnte auch sein.
Leider ja.
Zum Beispiel Elune, also ich versuche es nochmal anders aufzurollen, damit es ein bisschen deutlicher, was ich sagen will. Das Blue Child, also der blaue Mond, ist entstanden, als Amantul Yasharash rausgerissen hat. Das ist Yasharas toter Körper plus die Erde, die Amantul rundherum aufgerissen hat. Wie eine Pflanze quasi. Dann ist er auch ein bisschen Erde an den Wurzeln. Elune ist entstanden, als Amantul diesen blöden Baum rausgerissen hat. Den Eona gepflanzt hat, den sie von Elune bekommen hat. Und die Sonne, ich habe keine Ahnung. Das ist noch, die kriege ich da noch nicht unter. Aber das ist so ein bisschen gerade meine Idee. Amantul reißt allerlei Kram aus Azeroth raus. Aber weil Azeroth eine Weltenseele ist, bedeutet das, dass diese Himmelskörper nicht nur einfach Erde sind, sondern da ist dann quasi eine Essenz der Weltenseele von Azeroth drin gespeichert. Sprich, vielleicht also ist jetzt sehr wild, aber vielleicht ist das, was Zalatas ist oder war, die Seele, die im Blutschild war, zum Beispiel.
Mhm, verstehe. Weiß nicht. Ich gehe auch weit weg mittlerweile. Also jetzt, ich bin sicher denn je, dass Azeroth überhaupt eine Welt, also keine Weltenseele ist. Sicher als je zuvor, würde ich behaupten. Gerade jetzt nach Ende Amidrasil. Und dass ich denke, Azeroth die gesegnet hat, die Drachenaspekte oder was auch immer da wie gesegnet hat. Aber man ja auch noch sagt, dass es nicht die Titanen waren. Könnte natürlich jetzt aus der Denkart von denen kommen, weil sie ja nur die normalen Titanen, Pantheon-Titanen kennen und gar nicht das kennen, dass Weltenseele blablabla Titan sein könnte und so weiter. Aber ich denke tatsächlich, das geht schon in die Richtung, dass sie uns verklickern wollen, dass Azeroth kein Titan ist. Maybe Elune ist, maybe ein Teil oder Erste oder wie auch immer. Ansonsten klingt das mit dem Mond, klingt auf jeden Fall sehr geil an sich, aber da müssten wir uns wirklich überlegen, wo kommt die Sonne eigentlich her? Ja. Ich würde behaupten, wenn man normalerweise dran denken würde, würde Sonne und Mond ähnlich wie alles andere in den Zerefs irgendwie erschaffen worden sein. Ne? Die Fraktalen binden Strukturen, die Strukturen treten über und erschaffen daraus Mond, was weiß ich was. Und dadurch kann es definitiv sein, dass es in dem Bereich ist.
Mhm.
Das ist schwierig.
Das ist schwierig. Also das Ding ist, oh Gott, wo fange ich an? Also du hast auf jeden Fall recht. Ne? Also es muss nicht so, es kann so sein. Es ist so schwierig.
Es ist schwierig, ja.
Weil
es ist schwierig, auch weil ich gerade das, was ich im Chat lese, dass die Aspekte jetzt nicht mehr der Ordnung zuzuordnen sind. Kann man so tatsächlich auch nicht sagen, denn auch wenn man eine Eona sieht, dann würde man nicht denken, die ist Ordnung. Die hat gar nichts bei der Ordnung zu suchen in dem Sinne. Aber die Ordnung ist mehr als so das grobe Ordnen und das grobe Arkane. Nur weil da vielleicht über dem Baum eine Segnung stattgefunden hat, kann es trotzdem die geordnete Magie sein, die eben von den Titanen damals auf Azeroth hinterlassen wurden, um solche Vorgänge überhaupt erst möglich zu machen. Das ist ja der Punkt. Aber das ist dieses riesengroße Fragezeichen, was sie uns gerade eben so vor den Kopf schallern.
Ja, also was die Sonne nochmal betrifft. Ich
könnte halt Elune sein Licht.
Ja, es gibt so ein paar Sachen. Also wir wissen, es gab eine Zeit der Ordnung, in der haben wir gelebt. Vielleicht leben wir immer noch in der. Vielleicht haben mittlerweile die Sterblichen die Kontrolle übernommen. Das ist ein bisschen Interpretationssache. Es gab eine Zeit des Schwarzen Imperiums und durch jetzt The Wolf Within gibt es so ganz vereinzelt Leute, die sich fragen, gab es mal eine Zeit des Lichts? Weil dieser komische Lichtkristall an der Decke hängt, wo denen die Arati verehren. Zum Beispiel könnte es sein, dass das ein Bruchstück von der Sonne ist oder sowas. Das ist gar nicht ein, vielleicht ist, weiß ich nicht, die Geburtsstätte aller Narus, die Sonne Azeroth, Anshe oder so.
Das ist sowas in die Richtung, ja. Klingt ich mein, sehr, sehr interessant.
Warte, ich zeig mal, wo das herkommt. Warcraft, Kosmos. Weil, also die Idee, dass man das Licht mit der Sonne verbindet, ich meine, gut, die Sonne ist hell, wer hätte es gedacht, klar. Aber es gibt noch mehr, was das
ja, auch seitdem die Tauren-Paladine gibt, die ja einfach nur Anshe anbeten, ne?
Ja.
Das sind ja die Tauren-Paladine, so sind sie ins Spiel gebracht worden. By the way, noch von Chris Metzen. Also das war damals noch eine Grundidee von Chris Metzen. Beziehungsweise er hat dabei gesteuert. Und das ist auch, warum nicht? Also das passt dann schon. Das passt dann schon, egal wo man halt geht, ne? Wenn die Sonne, beziehungsweise wenn stark Lichtmagie gewoben wird oder sowas, ist es ja auch meist so, dass dann Regen oder sowas verschwindet und Wolken aufziehen.
So, hier. Das ist ja das Kosmos-Map der Titelan. Und da, wo quasi die oberste Instanz des Lichts sein soll, da sind nicht die Naru sind da drunter, sondern ist die Sonne. Jetzt im direkten Vergleich, quasi die Old Gods sind den Void Lords unterstellt. Und darunter ist nochmal ein finsterer Körper.
Ja, wobei man das schon als Monde interpretieren kann.
Könnte man auf jeden Fall.
Könnte man definitiv so interpretieren.
Aber die Tatsache, dass hier eine Sonne ist, finde ich schon sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, es kann natürlich auch durchaus sein, dass die Sonne, die in der Ober-Naru oder halt wirklich Elun ist. Also, wie gesagt, ich gehe auch mittlerweile weg, zu sagen, dass Elun zum Leben gehört. Also, für mich gehört Elun mittlerweile mehr denn je zum Licht. Zumindest zum Teil oder sowas.
Ich möchte noch kurz etwas ansprechen, dann kannst du weitermachen. Es ist noch so ein bisschen krasser tatsächlich. Und zwar, ihr seht hier, da wo die Sonne ist, steht Tauli, ne? Also das ist die Bezeichnung dessen, was wir hier sehen. Beim Naru steht nur mal Naru und bei den wilden Göttern, wilder Gott, das heißt, da steht nicht Sun, da steht Tauli. Ja. Und es gibt auch jetzt wieder im neuen Add-on, The War Within, da wird angesprochen, welche Magie die Arati benutzen. Und ich habe genau hingehört, als das gesagt wurde. Es heißt Holy Fire.
Ja, bin ich auch für.
Und Holy Fire klingt für mich auch wieder nach Sonne. Weil ich kann, die Sonne war immer für mich so, also es gibt zwei grundlegende Ideen, was im Warcraft-Kosmos die Ursache der Sonne sein könnte. Ne? Also im realen Leben ist es Kernfusion. Die werden nicht sagen, ja, in WoW ist es Kernfusion, sondern die werden irgendwas anderes sagen. Und was werden die sagen? Entweder Lichtmagie oder Feuerelementar. Oder, Plot-Twist, beides zusammen, Holy Fire.
Ja, ich denke sogar beides zusammen. Geh nochmal bitte runter zur Leere. Yep. Und dann guck dir mal bitte diesen Shattered Planeten da an. Das ist das Zeichen von The War Within.
Meinst du, dieser, der hier in der Mitte ist?
Ja. Ich würde sagen, das ist das Zeichen von The War Within fast. Also dieses aufsprengende planetentechnische. Das ist sehr daran inspiriert. Ist natürlich nicht, also ich denke jetzt nicht, das ist das oder so.
Es könnte auch sein, also es könnte das sein, oder die Scheibe, die Xalatassias mit sich rumträgt, die vorher Eretikon hatte.
Maybe. Kann auch sein, ja. Kann auch sein.
Ja.
Es ist auf jeden Fall so oder so, es bleibt eine interessante Sache zu wissen, was ist die Sonne, was ist der Mond und wie oder wo packen wir die Lehre überhaupt rein.
Weil Xalatas, das hier ist strange einfach, ne? Also es ist komplett seltsam. Es ist auch asymmetrisch. Uns wird immer erzählt, der Warcraft-Kosmos sei symmetrisch. Titan, Arcane, Order sind drei Sachen. Wild Gods, Nature, Life sind drei Sachen. Naru, Holy, Light, drei Sachen. A Burning Legion, Fell, Disorder, drei Sachen. Undead, Necromantic, Death, drei Sachen. Old Gods, The Void Lords, Shadow Void, Shadow, vier Sachen. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier komplett komisch. Allein schon, dass hier Shadow in Klammern Void steht und drunter nochmal Shadow. Die Titanen haben nicht gerafft, was sie hier sehen. Das war immer meine Erklärung.
Ja. Das ist super, super weird.
Also die Titanen haben sich Shadow angeguckt. Die haben es versucht zu verstehen, sie haben es nicht verstanden, deswegen haben sie Gahun erschaffen. In der Hoffnung, dass sie dahinter kommen, was die Old Gods sind und damit genauer verstehen, was die Lehre ist. Haben sie aber nicht gerafft. Und deswegen ist ein Fehler in der Kosmos-Map bei den Titanen.
Oder vielleicht, es ist kein Fehler. Und der Shadow Void gehört dazu, dass das Übernehmende. Weil das ist ja das, was den Void so anders macht als alle anderen kosmischen Mächte. Weswegen ich auch sage, Xalatas kann ruhig von etwas anderes was sein, aber sie ist dann dahin übergegangen. Dass das einfach die Void Lords sind, das, was Pontheon ist und die Void Gods, aber der Shadow Void, das ist das Innere des Schattens, das Flüsternde, das Übernehmende, eine Art Ich in der Leere, die aber keine Physis hat, die aber da ist.
Ja, ich habe gerade das Gegenbeispiel aufgedeckt. Aus meiner Sicht ist das bei Disorder auch so. Also es könnte sein, dass es echte Dämonen gibt, maybe. Wichtel zum Beispiel, also Kobolde.
Ja,
genau. Kobolde sind was anderes, Entschuldigung. Ich habe gerade verschiedene Fantasy-Universen durcheinander gebracht. Wichtel. Und dann wird es schon schwierig. Succubus sind nicht originale Dämonen. Wir wissen, dass Succubus übernommen worden sind. Die anderen. Die
Teufelsjäger.
Genau, die anderen sechsarmigen, diese ich irgendwas wurden übernommen. Die Grubenlords die sind übernommen. Die Schmiede sind übernommen. Die
Magiesucher aber nicht. Die mit den Dingsbums, die Hunde.
Ah ja, genau, die Hunde nicht, genau.
Das sind original.
Genau, die Fellhounds und die Wichteln nicht. Aber es gibt nur die Erreda-Dämonen sowieso nicht.
Ja, Shivara auch nicht.
Genau, Shivara nicht. Die leeren Wandler sind so im eigentlichen Sinne gar keine Dämonen.
Sondern nur Versklavt.
Genau. Also, worauf ich hinaus will, ist, es gibt vielleicht Original Demons, aber die sind super wenige und soweit wir wissen, sind die alle super weak.
Mhm.
Nenn mir den mächtigsten Original Demon, der nicht übernommen worden ist.
Ja, aber da hast du, bei der Burning Legion hast du dann aber eher den Sargeras als Versklaver, als Obermeister, der die als physisches Wesen, der halt eine Armee unter sich erschaffen hat durch Macht, durch Zwänge und. Bei der Lehre würde ich das genau anders behaupten. Die Lehre ist etwas so, du bist, wenn du in diesem Umfeld der Lehre bist, dann wirst du Teil der Lehre. Was wir auch sagen könnten, ist, warum das Shadow Void steht. Wir sind ja vielleicht sind wir gerade in der Domäne des Lichts. Also, wir wissen ja, Lehre soll auf Licht geknallt sein, Boom, Bang, dies, das. Daraus ist ein bisschen Neta entstanden, das ist so dazwischen überall. Aber ansonsten sind wir im Bereich des Lichtes. Ne? Die Titanen können da hin und her reisen und die Void Lords können dort nicht hin und her reisen. Also vielleicht ist damit Shadow Void einfach nur nochmal die Domäne der Lehre gemeint, also das Spiegelbild oder wo man halt wirklich nicht einfach rüber kann. So in den Neta können wir, zwischen den Planeten fliegen können wir, aber wir können nicht ins Shadow.
Ja.
Das ist.
Aber doch, wir können. Also vielleicht nicht jeder Einzelne, maybe. Aber
in das Geordnete.
Aleria kann das, zum Beispiel.
Ja, aber vielleicht ist das wirklich nur das Geordnete, was die Titanen damals versucht haben zu ordnen. Sie haben ja versucht, dann vielleicht auch die Lehre zu ordnen. Natürlich, wie alles.
Aber weißt du,
und dann ist das entstanden, was wir jetzt zum Beispiel, wenn wir auf Azeroth sterben haben oder wenn wir auf Sparkgrün Traum in Eben von Onara sind.
Ja.
Aber wir sind nicht in der wirklichen Realität da drüben. Ne?
Ich muss jetzt nochmal was ansprechen, was ein bisschen Lore ist, die viele Leute auch wieder nicht hören wollen. Und zwar dieses Thema hier.
Shadowlands ist geil.
Ja, ich weiß. Aber hier sehen wir nämlich andere Domänen. Einmal den Smarkgrünen Traum und die Shadowlands.
Mhm.
Und beide sind den kosmischen Mächten zugeordnet. Hier Emerald Dream ist live und Shadowlands ist tot. Und wenn ich jetzt überlegen würde, okay, die Domäne des Lebens, nicht des Lebens, die Domäne der Lehre, wo würde ich die suchen? Also, wenn dieses Bild symmetrisch sein soll. Natürlich da unten in der Mitte, da wo diese Rune ist. Aber da ist nichts.
Nee.
Könnte das ein Anzeichen dafür sein? Und jetzt kommt wieder die Theorie, die viele Leute als Quatsch abgetan haben. Also beim Emerald Dream gehen die viele Leute mit. Dass wir sagen, okay, das, was wir beim Smaragdgrünen Traum sehen, ist das, was die Titanen geordnet haben. Wie auch immer der vorher aussah. Und beim Shadowlands auch. Deswegen sehen wir hier die Shadowlands auf dieser Karte. Bei den anderen Domänen ist den Titanen das nicht geglückt. Den Titanen ist es nicht geglückt, das Licht zu ordnen, das Chaos zu ordnen und auch nicht den Void Lords. Und interessanterweise auch nicht ihre eigene Domäne. Jetzt erinnere ich mich an Odin. Odin hat ja gesagt, erzähl den Sterblichen nichts von den Ersten und so weiter und so fort. Was ist, wenn die Titanen versucht haben, ihre Herkunftsort zu beherrschen? Also über ihre Funktion hinauszugehen und den Ersten zu dienen, sondern die Ordnung der Ersten aufzunehmen und eine eigene Ordnung zu etablieren, weil das ist das, was sie auch überall anders getan haben, aber auch in ihrer eigenen Domäne gescheitert sind.
Vielleicht ist es aber auch eher so eins, redet nicht darüber. Wir können sagen, also wir werden damit vielleicht, wir würden unsere Kredibilität damit schaden und sie sagen einfach, gab's nicht. Bei uns gibt's das nicht. Wir sind einfach drüber. Wir sind einfach cooler. Weil da oben im Licht hast du ja auch eine Sonne, ne? Also nach oben ist zumindest eine Sonne abgebildet. Ja. Was schon sehr interessant ist, dass nach unten, unten in dem Kreis, nicht ganz oben, sondern da. In dem. In der Mitte das. In der Mitte das. Da hast du nämlich eine Sonne über Azeroth. Eine kleine, eine minimale.
Ach so, ja.
Und da hast du unten zwei Monde.
Richtig, ja.
Was jetzt natürlich der eine Mond für die Lehre sein könnte und einer für die Ordnung. Aber trotzdem ziemlich weird.
Und du hast drumherum auch diese, was auch immer das sind. Ich denke, das sind, warte.
Die Brücken.
Da?
Das da.
Also ja, hier, da,
man sieht's.
Da.
Ja, ich würde sagen, das sind die Brücken, auf denen wir die Portale öffnen können. Dorthin.
Ja, also es könnten die Brücken sein, nordische Mythologie.
Genau.
Heimdall und so weiter. Viele haben jetzt den aktuellen Patch gespielt, wenn man Odin besuchen geht, hier in der Hallen der Tapferkeit. Und man, da gibt es ja diesen Weg zu Odin hin, diese Lichtbrücke. Mm. In der nordischen Mythologie ist das ja so, dass du irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, aber Heimdall ist da der Wächter. In den Marvel-Filmen wird das auch so dargestellt, ne? Also bei
genau. Bifrost.
Bifrost heißt das, ja.
Yep.
Genau, und dass das quasi das ist. Dass das die Straßen sind, um in andere Ebenen zu kommen.
Nur anders ausgemalt, würde ich sagen. Ausgemalt in dem Sinne, wie wir halt sterben auf Azeroth. Das ist dann sozusagen diese Brücke, wo es dann rübergehen kann. Oder halt Ebenen. Fordonara, Smaragd und der Traum. Was aber dann schon ziemlich wundert, warum haben wir da nichts vom Licht? Ich würde sagen, die Titan, also ich gehe immer noch davon aus, dass Licht und Leere eine übergeordnetere Rolle in diesem Kosmos haben. Und dass die Ordnung dem Licht eine untergeordnete Rolle spielt. Und dass sie deswegen auch nicht in der Lage waren, das zu machen. Beim Chaos könnten wir uns das ableiten, Sargeras hat es versucht.
Ne? Ja.
Sargeras hat es versucht, aber selbst da haben wir den Nether. Also vielleicht ist das ja schon eine Art der Ordnung. Der Twisting Nether. Wissen wir nicht genau, wie sie das machen oder, weil sie reisen ja sogar durch den Nether.
Ja.
Und bei der Leere kann es natürlich sein, dass es auch da wieder, die Leere ist eine übergeordnete Rolle, sie können dort gar nichts machen, aber sie wollen auch vielleicht gar nichts machen, weil die in ihrer eigenen Babel sind, wo sie nur ein bisschen rauskommen können. Ja, genau. Schönes Bild.
Ja.
Schön.
Ich glaube, das ist Bifrost aus dem Marvel-Universum. Ja. Ne? Also, da kommt man in dem Fall, glaube ich, nach Valhalla. Oder wie auch immer das Ding heißt. Auf jeden Fall, genau. Also, das ist halt quasi die Idee, dass man auf solchen kosmischen Straßen durch, durchs Universum reisen kann. Es könnten auch magische Wege sein. Ne? Also, die Idee ist, dass man Anima-Ströme und ähnliches, können das auch sein.
Ja, auch weil gerade weil die Farbe da so auseinander ist beim Bifrost, könnte das auch ganz gut Azerith sein. Also die einfach die Macht von Azeroth, die diese Wege öffnet, erlaubt oder verbindet.
Schon Asgard war die Stadt, richtig. Asgard, richtig.
Asgard ist die Hauptstadt.
Genau. Also das ist eine Idee. Man könnte es auch ein bisschen anders sehen. Also hier ist die Idee, also wir gehen also häufig davon aus, dass Azeroth der Urquell von allem ist. So, also Zentrum des Universums und super krass besonders. Und Azeroth hat alles erschaffen oder zumindest mit Azeroths Magie wurde alles erschaffen. Mindestens das. Mhm. Man könnte Azeroth ein bisschen degradieren und sagen, nee, es ist nicht ganz so, sondern Azeroth ist vielleicht nur die Erschafferin der Realität. Und die anderen Domänen haben ihre eigenen Planeten.
Kann auch sehr gut sein.
Genau. Ja. Und da haben wir ja mittlerweile auch einen Bezug, nämlich von der Leere aus dem 10.1 Dungeon, von dem Schmuckstück Anshul. Anshul hieß das Ding. Anshul, der kosmische Wanderer. Weil die Wanderer sind ebenfalls Planeten, die in verschiedenen Bezügen existieren. Zum Beispiel auch in der Tau-Mythologie wurden Elun und so weiter auch mal als Wanderer bezeichnet. Weil, die Erklärung ist, dass die Augen von der Erdenmutter waren Teil Azeroths, aber die Erdenmutter entsandte die Augen, um den Kosmos zu erforschen. Auch hier wäre Azeroth was Besonderes oder so. Aber ich fand es sehr interessant, dass Anshul als kosmischer Wanderer bezeichnet worden ist.
Ja.
Wanderer im Übrigen auch die direkte Übersetzung des Wortes Planet. Planet kommt, ich glaube, aus dem Griechischen und heißt der Wanderer. Also, maybe die Urquelle der Lehre, also das, woraus die Lehre ihre wahre Identität stiftet, ist an Schulen. Und Azeroth ist nur der Urquell für alles, was in der Realität erschaffen wird oder von den Ersten unterworfen worden ist. Weil die Ersten sind halt irgendwelche Wesen. Wir wissen nicht genau, wer. Maybe ist es Azeroth selbst, aber warum sprechen wir dann im Plural von den Ersten? Könnte auch eine Missinterpretation sein. Das ist nur der Erste oder die Erste, whatever. Aber so sein, die Ersten haben den Kosmos vorgefunden, in was auch immer für eine Ordnung, und haben dann mit Azeroths Mächten die anderen Mächte versucht zu unterwerfen und nach ihrem Bild zu formen. Und dann haben die Seraphs erschaffen, um dann mit den Seraphs, das sind quasi die Maschinen, mit denen sie Azeroths Magie benutzt haben, um die Shadowlands zu bauen und so weiter und so fort.
Mhm. Klingt spannend.
Ja.
Weil ich das gerade auch noch mal im Chat gelesen habe, ist schon eine ziemliche Sache, wie das mit Zuständen ist. Ne? Chaos ist eher ein Zustand, der passiv ist. Ordnung ist etwas, was man aktiv eingreifen muss, genauso wie Licht und Leere. Leere ist da, ne? Das Schwarze, das Dunkle ist da, aber um Licht zu haben, muss man eine Quelle haben. Hat man keine Quelle, ist Leere, ist Dunkel, ist Schatten.
Mhm.
Wobei das in Seraph Mordus, glaube ich, ein bisschen negiert wurde, da einfach dort Energie, Licht irgendwie da ist, weil es ist da, weil es ist, keine Ahnung. Ganz so aufgeklärt haben sie es ja tatsächlich nicht. Aber alles Wesen strahlt aus, was dann aber trotzdem wieder was Aktives wäre.
Ja.
Das kann dann natürlich auch schon dafür sein oder daran liegen, dass das von den Titanen nicht angenommen werden kann. Aber den kosmischen Wanderer, da gehe ich tatsächlich mit dir. Ich würde sogar behaupten, dass das Tor zwischen Weltebene, Hauptwelt der Leere tatsächlich ist. Also der kosmische Wanderer ist die Hauptwelt der Leere. Mhm. Gibt es eine Hauptwelt der Leere?
Ja.
Ist schwierig.
Doch.
Ich weiß nicht. Sicher, dass die Leere eine Hauptwelt hat. Ja, ich meine, wir haben schon mal davon gehört und hast du nicht gesehen. Aber ja, das auseinandergebrochen.
Also das Ding ist, pass mal folgendes, guck mal. Hier oben hast du einen Himmelskörper, die Sonne.
Mhm.
Gerade eben bei der Leere habe ich es gerade schon gezeigt. Hier, die Blume da, die ist ein bisschen verräterisch. Da ist in der Mitte, könnte man glauben, da wo quasi bestäubt wird, dass da auch ein Planet ist. So, dann hier bei den Titanen, da wo Arkan steht, da ist auch ein großer Hauptplanet. Dann hier beim Untot, da in diesem Whatever-Ding, ne?
Ja, ja.
Da wo Nekromantik steht. Dann da beim Fell ist auch was, deswegen. Argus. Ich glaube, Argus ist da drunter. Da wo Fell ist, müsste Nasrisa sein. Weil.
Ja, genau.
12 Monde und aus dem Illidan-Roman wissen wir, dass Nasrisa, also die vermeintliche Heimwelt der Nasrisim, ohne Shadowlands-Lore, 12 Monde hat.
Aber ist das dann ein. Ist der leeren Stern dann ein. Wie würden wir das aus unserer Kosmik nennen? Aus unserem. Eine implodierte Sonne?
Wie wär's? Pass auf. Idee. Azeroth ist die Erschafferin von alles. Die Theorie magst du ja. Und ich eigentlich auch. Und jetzt passiert Folgendes. Azeroth erschafft 6 kosmische Mächte. Und schickt die los. Das sind die 6 kosmischen Wanderer. 3 aber von den 6 halten sich in der Nähe von Azeroth nach wie vor auf. 3 sind weg, 3 sind noch da. Und welcher da ist, ist die Sonne. Deswegen gibt es immer einen Einfluss des Lichts. Wer noch da ist, ist das von der Leere. Das ist meinetwegen das Blutschild.
Mhm.
Und als drittes ist Elun noch da. Und Elun ist quasi das Leben, hat sich aber irgendwie mit dem Licht verbündet oder sowas. Keine Ahnung.
Die Idee mag ich gerade. Die Idee mag ich sehr, nur das mit der Elun würde ich halt ein bisschen rausnehmen. So, wir haben Lichtleere. Das ist okay. Wir müssen nur anders, weil das mit Elun, das gefällt mir gar nicht. Wir müssen nur, was ist der Zwilling von dem leeren Planeten, der noch bei uns ist, der Mond. Warum könnte da ein sein? Warum hat sich etwas davon abgespalten, was vielleicht nicht da sein will?
Mhm. Oh, okay, pass auf, wie wär's so? Elun war die Göttin des Lebens. Von Azoth in Zeit. Und das Licht hat das gemacht, was das Licht auch mit Illidan machen wollte. Nämlich
übernehmen.
Genau, übernehmen und die Narben heilen. Und was dann passiert ist, ist, dass das Licht quasi den Schattenanteil in Elun extrahiert hat. Und daraus ist das Blutschild geworden. Quasi das Licht hat Elun gereinigt oder missioniert oder wie auch immer wir das nennen wollen, Licht geschmiedet. Und dadurch, was dann übrig geblieben ist, was sie quasi Elun entnommen worden ist, das ist das Blutschild.
Kann gut sein, ja. Wir können, und das ist leider, an dem Punkt müssen wir das jetzt einfach so sagen, wir können aber auch leider davon ausgehen, dass es eventuell komplett nicht Canon ist, was wir da alles sehen.
Ja, ja, absolut.
Und das ist das Traurige gerade, ne, weil ich versuche jetzt natürlich schon ein bisschen out of the box, auf jeden Fall aus dieser Box hier zu denken. Und es ist sehr, sehr, sehr schwierig, auch die vier alten Götter, die da abgebildet sind, ne, da unten ist die Tun. Enzoff und noch, ne? Aber es ist schwierig. Es ist sehr, 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 sehr schwierig. Und ja, weil gerade gefragt wird, ich dachte, es geht heute um Xalla. Das ist alles Xalla. Warum ja, ja. Macht Xalla? Warum ist Xalla?
Genau, weil wir,
wohin will
Xalla? Genau, wir sind ja gerade auf der Spur danach. Wir müssen irgendwie zur. Also, wenn wir davon ausgehen, dass Xalatas keine, also wir haben ja gerade damit argumentiert, okay, wir haben erstmal überlegt, könnte Xalatas irgendwas Sterbliches sein. Das Problem daran ist, dass Xalatas so alt ist, dass Xalatas eigentlich nicht Sterbliches sein kann, nach unserer Interpretation. Es sei denn, also es gibt noch eine Möglichkeit,
sterblich,
die will ich...
Sterblich ist auch so ein Punkt, genau, ne? Weil auch die Nacht, die genau. Elfen waren mal nicht sterblich.
Ja, okay, aber so, du weißt, was ich meine. Keine Gottheit.
Ja, klar.
So, wir gehen auch gleich nochmal den Weg der Sterblichen, würde ich sagen. Aber gerade überlegen wir, okay, Xalatas ist so fucking alt, weißt du, so unfassbar viel. Also muss Xalatas ein Gott sein. Oder eine Gottheit. Und wenn Xalatas ein Gott ist, dann ist die Frage, was für ein Gott?
Würdest du sagen, dass Venari oder sowas auch so eine Art Gottheit ist? Nö, oder die ewig reich sind? Die sind auch ultra alt, ne?
Ja, aber trotzdem würde ich das nicht sagen. Die Ewigreisen gehören zu der Kategorie, wenn wir versuchen, Xalatas zu einer Sterblichen zu machen. Und das wäre dann das, was ich gleich vielleicht nochmal in einen zweiten Anlauf machen wollen würde. Also entweder wir heben Xalatas so richtig hoch, das versuchen wir ja gerade, und überlegen, okay, ja. Was ist so das Älteste, was wir im Kosmos haben? Dann könnten wir sowas sagen wie, okay, Xalatas ist die Repräsentation vom Blutschild. Das wäre eine Möglichkeit. Xalatas ist die Repräsentantin von Amman hier Anschul. Oder die Verkörperung. Man könnte auch überlegen, dass Xalatas, ich möchte auch noch daran erinnern, deswegen kam ich mit dieser Mondtheorie um die Ecke, in dem Feature-Trailer von The War Within. Am Ende sehen wir Xalatas. Und wenn man sich die Augen von Xalatas anguckt, dann sieht das verdächtig nach Mond aus.
Völlig.
Ich versuche mal kurz das Bild völlig, rauszusuchen. Ja.
Sieht sehr, 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 sehr stark ja. nach Mond aus.
Deswegen komme ich hier mit meiner Mondtheorie auch die ganze Zeit.
Naja, oder es ist die Verdunklung. Du siehst ja unten diesen Schatten. Also dieses Lichtschimmer, ne?
Ja.
Am unteren Augenrand, Irisrand. Es kann auch die Verdunklung per se einfach bedeuten. Ne? Also der Harbinger kommt und verdunkelt alles. Genau das können diese Augen zeigen. Mich wundert allerdings an Xalatas, sie hat zwar ein neues Model bekommen. Also jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Technische. Sie hat ein neues Model bekommen für The War Within. Sieht auch echt schnieke aus. Aber für so ein Model sieht sie gar nicht so schnieke aus. Verstehst du, was ich meine? Also nee, wenn wir nicht. Die in die Höhe heben ich wollen, ne, wenn wir die in die Höhe heben wollen, in die wir sie gerade versuchen zu heben, dafür sieht sie viel zu schlecht aus. Dafür hat sie nichts Besonderes außer die Augen und die Klamotten, die sie vielleicht trägt. Aber ansonsten ist sie ein stinknormaler Blutelf-Charakter. Und das ist irgendwie nicht richtig. Ich meine, klar, die hat ein paar Tätowierungen unter den Augen, aber ich bin halt auch von oben so unten zu tätowiert. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches mehr heutzutage, auch nicht in World of Warcraft. Und das ist halt so, wo ich mir denke, die Augen sind krass, auf jeden Fall. Aber wir können davon ausgehen, dass das nicht Xalatas ist. Und ich glaube, genau das wollen die damit auch zeigen. Ne? Das ist nur eine Hülle, eine irgendeine billige Hülle, die werden wir nicht lange sehen. Also entweder, weil wir sie in The War Within da rauskämpfen.
Ja, das ist richtig, aber es ist ja nicht Xalatas echter Körper. Das wissen wir.
Genau,
die, ja.
Und das, ja, aber genau das zeigen sie da, glaube ich.
Sie hat ja nur einen, ganz extrem. Sie hat nur einen, in Anführungsstrichen, Blutelfenkörper, weil wir ihr selbst einen Blutelfenkörper verschafft haben. In
genau,
BFA,
genau, genau.
In dieser Quest.
Ich gehe nur darauf, darauf ein, dass sie entweder nochmal extremst zeigen, dass es hier sich wirklich nur um eine Hülle handelt und da kommt was richtig Dickes dahinter, wahrscheinlich so, ne, wie man sich Gamer vorstellt, so im Spiel, ne, die nice, super süße weibliche Blutelfin und dahinter ist halt, ne, Horst.
Horst der Tentakelgott.
Genau. Oder aber sie ist wirklich nicht so hoch und das ist das Letzte, was wir von ihr gesehen haben. Aber dann wissen wir auch, dass da nicht richtig krass
okay.
was kommt.
So, okay, jetzt, gut, dann verfolgen wir jetzt mal den anderen Weg, ne, also wir machen jetzt nicht, Xalatas ist eine krasse Gottheit. Sondern der andere Weg, Xalatas ist nichts Besonderes.
Bevor wir darüber gehen, ja. Was würdest du denn dann sagen? Also wir sagen, Xalatas ist eine super, super, super krasse Gottheit. Mhm. Die ist mächtig as fuck und hast du nicht gesehen. Was ist... Aber sie ist unter den leeren, unter den Void-Elfen. Das heißt, du sagst, ihr oberstes Ziel ist...
Ja.
Genau, unter den Lernfürsten. Du sagst, ihr oberstes Ziel ist, sagen wir mal, sowas, diese Quelle wie den Sonnenbrunnen zu nutzen, um eben Portale zu erschaffen, dass ein, sagen wir mal, Dimensius hier rüberkommen könnte und das Zeitalter der Leere beginnt.
Ja.
Das ist ihr Sinn.
Ja, also zumindest, wenn sie nicht gelogen hat.
Mhm, okay.
Das muss nicht Schlechtes sein, ne? Also, was heißt, muss nicht Schlechtes sein? Also, das muss nicht heißen, die leeren Fürsten wollen uns vernichten, sondern das muss nur heißen, die leeren Fürsten wollen die Kontrolle. So wie die Titanen die Kontrolle wollen. Wahrscheinlich ist es für uns besser, wenn die Titanen die Kontrolle haben, als die leeren Fürsten. Aber erstmal vom Prinzip her ist es erstmal nicht unbedingt moralisch fragwürdiger als das, was die Titanen machen.
Ja.
Ja, aber irgendwie sowas. Also man könnte sagen, sie ist ein alter Gott, aber ich glaube nicht. Sie muss irgendwie was anderes sein. Ich bringe sie gerne mit den Monden in Verbindung, auch weil ich endlich mal Lore haben möchte zu den Monden, außer Elun. Und Elun ist so vage, dass wir überhaupt nichts richtig wissen. Und Anshe gibt's auch, aber ist auch super vage alles. Ich habe ja gerade ein bisschen Kram davon vorgelesen. Das ist alles, ich weiß auch nicht. Das ist halt so.
Ich feiere die ganzen Sachen, wo wir da jetzt versuchen zu reden und die so zu super, 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 super krassen zu machen. Und wollte ich ja auch eingangs im Lorewalker, ne, ja, sie könnte letzte Titan tatsächlich sein, also The Last Titan. Gerade wenn wir darüber reden, was ist The Last Titan? Es gibt, haben wir überhaupt noch momentan Titan? Weil wir wissen, sind die eigentlich ausgelöscht worden? Sargeras ist hinter Gittern. Ist sie vielleicht wirklich The Last Titan, die aber damals korrumpiert wurde? Ist es der erste korrumpierte Titan? Können wir ganz viel so machen und eigentlich will ich diesen Weg gehen. Ich glaube aber tatsächlich, da wo wir jetzt hingehen, da können wir tatsächlich Xala verorten.
Okay.
Sie ist eher so die erste Nachtelfin oder die erste Elfin per se gewesen, als erste Kind Elun und gar nicht mal so eine krasse Braut.
Ja, dazu muss man ein paar Sachen erklären. Wir wissen, dass der Dolch Xalatas, Klinge des Schwarzen Imperiums, richtig alt ist. Aber wir wissen nicht mit Sicherheit, ob die Bewohnerin, die wir jetzt als Xalatas kennen,
so alt ist.
Sprich, es könnte sein, dass die Elfen, ich nenne sie jetzt einfach Elfen, damit das nicht so verwirrend ist vom Wording her, ne? Dass die Elfen nur nach der Klinge benannt ist. Das kennen wir schon vom Aschenbringer. Die Träger des Aschenbringers heißen Aschenbringer, weil sie den Aschenbringer getragen haben.
Kennen wir auch von Azoth, von Kalimdor und.
Ja. Also es könnte quasi, der Name muss nicht heißen, dass das von Anfang an einhergeht. So.
Oder auch andersrum. Kann natürlich auch sein, ne? Trollbahn, die Waffe, Trollbahn und sowas.
Ob sie jetzt die erste Elfin war oder nur eine von den aller, also von den früheren Elfen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie relativ alt. Ich denke schon, dass sie lange dabei ist. Dafür hat sie sehr viel Wissen. Ja. Sie weiß aber auch Dinge, die älter sind als sie selbst. Aber das heißt nicht, dass sie dabei war. Weil Khadgar oder Medivh, und jetzt merkst du schon, wo ich hin will, die wissen auch Dinge, wo sie nicht dabei waren. Mhm. Also, nach dieser Theorie, so wie Medivh meinetwegen der krasseste Typ ist, den wir vom Arkan oder von der Ordnung kennen, unter den Sterblichen, ist Xalatas die krasseste Schülerin der Lehre. Das ist quasi einfach nur die Elfin, die von Anfang an gesagt hat, alles klar, die Lehre, da knie ich mich voll rein, das studiere ich bis zum geht nicht mehr. Oder ein anderes Beispiel wäre Kel'Thuzad, wenn es um Untote geht oder so. So, das sind so einfach richtig smarte Dudes oder Dudetten, die sich hinsetzen und Bücher lesen. Und daher weiß Xalatas das alles.
Ja, gehe ich aber voll mit. Erstens, wir brauchen eine Möglichkeit, um Medivh reinzubringen. Das wäre das Level Medivh, um Medivh reinzubringen. Weil die sind auf einer Ebene. Das wäre das, wo wirklich wir wieder Hilfe, weil wir brauchen Hilfe bei Xala, ne? Das ist ja das, was sie bei Dragonflight jetzt geschafft haben, nicht zu machen.
Ja.
Wir haben Fyrak so besiegt, wir haben Razagev so besiegt, natürlich war hier und da mal ein Khadgar oder so und hat uns da weggeportet, bla bla bla. Aber wir waren auf einem sehr, wir brauchten nicht irgendeine Halskette, keine Artefaktwaffe oder gar Azeroth, die uns irgendwie beim Kerkermeister oder sowas geholfen hat, sondern wir konnten mit uns selbst einfach mal wieder was machen.
Mhm.
Und das ist halt wieder so ein Ding, das ist ein bisschen over the top, aber nicht zu krass Kosmos over the top. Man kann Medivh reinbringen und dann ist der Spieler trotzdem glücklich.
Ja, du hast dann ein Gegenstück. So, ne? Also du hast ähnliche Wesen. Und weil du Venari angesprochen hast, ich sehe Venari da auf einer ähnlichen Ebene. Venari ist ein Mittler und hat einfach auch nur die Sachen des Todes und Seraph Mortis und sonst was studiert und ist dann aufgestiegen. Und so sehe ich auch alle Ewigreisenden. Das sind einfach nur richtig, die Ewigreisenden sind sogar so smart, die haben es geschafft, deswegen heißen die Ewigreisende, den Kosmos in der Zeit zu durchwandern. Also die sind unsterblich im wahrsten Sinne des Wortes. Die existieren von Anfang an bis Ende und überblicken.
Deswegen ist auch Enzoff so zu ihr. Der will den Dolch haben, okay, aber Xalatas rührt den nicht so. Der ist jetzt nicht so, wow, ey, heil dir Xalatas, du bist ja die krasseste, so du stehst über mir, zwischen mir und den Lerngötter oder so, Lernvoids oder sowas, ne? Ja. Aber auch nicht so, wer bist du denn? Hier, jetzt schnippst du, bist
genau, fort. Genau, aber sie verehrt, und guck mal, Xalatas verehrt zum Beispiel die, die leeren Fürsten. So wie Khadgar, also Khadgar ist jetzt nicht ganz so krass wie Medivh, aber Khadgar ist schon Junior Medivh, kann man ja sagen. Und Khadgar sagt ja auch, die Titanen, unsere Götter, sagt er in der Legion Quest, als er erfährt, dass die Titanen gestorben sind.
Wie auch noch damals Velen, den man übrigens auch in diese Kategorie stecken kann fürs Licht.
Ja, definitiv. Absolut, der ist auch
den
so.
Den kann man da definitiv reinparken, aber auch da in dem Bereich war. Ja. Was mir jetzt gerade noch kommt, das bringt uns auch zu dem Dolch. Der Dolch könnte ja eine ähnliche Klinge sein, Gramklinge, wie wir sie von Schattengram kennen, wie wir Sageras Schwert kennen, Goribal.
Ja.
Es ist eine Gramklinge, würde ich mal ganz stark behaupten.
Ja.
Wenn nicht sogar mit einer der ersten, mächtigsten, stärksten überhaupt. Ich meine, die steckt mitten in unserem Planeten auch.
Absolut plausibel, weil wir wissen, dass das Wissen von dem Primus stammt und damit aus dem Shadowlands. Und wir wissen, dass die Nasrezim aus den Shadowlands stammen und dass die Nasrezim Kontakt zu Sageras hatten. Und entweder hat Sageras sich das Wissen von den Nasrezim genommen, also er hat das gesehen und von ihnen genommen, oder die Nasrezim haben ihm das selbst gesagt.
Weil, ja, oder es ist einfach eine Technik derer, was sie so in den Zerefs mitgeliefert kriegen. So, hier ist dein Körper, ach ja, deine Gramklicke.
Ja, beziehungsweise der Primus hat dieses Wissen ja selbst erlangt. Wie genau, wissen wir nicht. Aber
sagt er zumindest.
Genau, aber selbst, also sagen wir mal, das sind die Naturgesetze. Dann kann man Naturgesetze oder so auch unabhängig voneinander finden. Es ist nicht so, dass, also Newton hat die Newton'sche Mechanik begründet. Hätte Newton das nicht gemacht, wäre bestimmt irgendwann irgendjemand anderen eingefallen, dass F gleich MLA herrscht. Also es ist jetzt nicht so, dass das quasi dann auf gar keinen Fall niemals jemand herausgefunden hätte. Also das war ein bisschen
die Idee. Ich hoffe, ihr im Chat könnt alle noch diese Formel jetzt.
Richtig.
Bitte.
Also das ist so ein bisschen die Idee, wenn der Primus das finden kann, dann kann vielleicht auch ein anderer mächtiger Runenschmied oder so die Herrschaftsmagie finden.
Sowas denke ich da auch. Jetzt ist nur die Frage A, wie ist und warum ist Xalatas in diesen Dolch gekommen? Das ist schon mal eine ganz wichtige Frage. B, was wollte Enzov mit diesem Dolch? C, er wollte wahrscheinlich selber rein. C, was ist dann Xalatas tatsächlich? Also ja, ich gehe mit dir. Die ist die krasseste leeren Dudin, die es gibt. So. Mhm. Elisande würde ich sogar übrigens, da müssen wir heute auch noch mal ganz kurz ansprechen, Elisande, die würde ich auch mit beim Arkan tatsächlich mit reinpacken. Elisande ist ziemlich heftiger eigentlich.
Ja, ja,
so. Auf jeden Fall. Die wurde in der Nachtfestung tatsächlich viel zu krass verheizt dafür, wie krass sie eigentlich ist.
Mhm, sehe ich ähnlich. Also
wir gehen jetzt davon aus, Enzov ist jetzt im Dolch drin und er wollte das auch.
Vermutlich, ja. Oder er zumindest ein Teil von ihm. Entweder alles oder ein Teil von ihm. Eins von
warum beiden. Auch immer... um irgendwas zu überstehen.
Ja, weil er vielleicht der Auffassung war, dass er... Genau, er war der Auffassung, er würde sterben. Ich glaube, das ist eine Escape-Option. Ob er zwangsläufig stirbt, weil wir ihn töten, oder weil er etwas anderes kommen sehen hat, denn er hat das Gleiche gesagt, was Sovar gesagt hat. Der hat uns davor gewarnt, es gibt ein Zitat von Enzov, ich muss das jetzt ewig suchen, der hat auch dieses Wort des Tukam gesagt.
Ja, genau.
Was er damit meint... Keine Ahnung. Vielleicht meint er die Ankunft der Void Lords. Vielleicht hat, ich habe gerade eben schon mal gesagt, die alten Götter reden nicht über die leeren Fürsten. Es könnte sein, dass die alten Götter sich von den leeren Fürsten abgewandt haben. Mhm. Ist eine gängige Überlegung. Nur weil die quasi dem Schatten dienen, müssen die nicht Hand in Hand gehen. Der Sargeras hat ja auch die Titanen verraten. Warum sollte es sowas nicht auch in anderen kosmischen Mächten geben? Sovar hat den Tod verraten, wenn du so willst. Es wäre nur logisch, dass es wahrscheinlich in jeder dieser Schulen, dieser Magieschulen, Leute gibt, die den Weg verlassen, quasi.
Ja, das ist ja das Interessante, aber jetzt wird's, glaube ich, noch und jetzt wird's viel interessanter. Wir wissen, Xalatas war da in der Zeit der Neruba. Oder sie kannte vielleicht schon den Neruba, wie du vorhin schon gesagt hast.
Entweder hat sie von den Büchern das gelernt oder sie hat sie persönlich kennengelernt. Dann ist sie richtig alt.
Warum könnte sie... Und sie war, ich sag mal so, aber es muss... Eventuell war es aber auch... Eigentlich müsste es danach... Oder ja, kommt drauf an. Nach Tyr. Und die Sache mit Tyr, weil da wurde ja der Dolch gefunden. Sie war auf jeden Fall bei Tyr mit dabei. Oder bei den Sitraxi.
Ja. Naja, das Ding ist ja, nach der offiziellen Erzählung ist es ja so, dass die Titan-Geschmiedeten im Auftrag der Titanen und unter Führung der Titanenhüter, viele ähnliche Wörter mit unterschiedlichen Charakteren, haben ja das Schwarze Imperium besiegt. So, das ist die Erzählung, die uns erzählt wird. Und dazu gehört, dass die Götter besiegt worden sind und eingesperrt worden sind und so weiter. Wenn Xalatas zu der Zeit existiert hat, dann, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Was genau ist eigentlich passiert? Du hast recht, also jetzt ist die Frage, was wir machen. Wenn Xalatas damals schon als Wesen existiert hat, müsste Xalatas als Wesen auch von den Titanenhütern besiegt worden sein. Option 2, Xalatas hatte in dieser Form als Wesen noch nicht existiert und nur als Dolch und ist erst später existiert. Und dann ist die Frage, wer zur Hölle hat, wenn sie erst seit, keine Ahnung, 20.000 Jahren oder so existiert, oder nee, als, jetzt muss ich überlegen, Amantul hat Yasharash rausgesetzt, das kommt aus dieser Zeit. In dieser Zeit sind ja auch die ersten Elfen mehr oder weniger entstanden. Bisschen später, wir wissen nicht genau wann, als die ersten Trolle sich niedergelassen haben. Aber da muss
falls
jemand
das
mit
das überhaupt so war, genau. Ne? Wenn nicht überhaupt der See schon immer da war.
Ja, aber wenn wir Xalatas jetzt in diese Region packen, wo du gesagt hast, die erste Elfin, da muss ja irgendjemand mit der Klinge die Elfin gefangen genommen haben. Wer?
Mhm. Sie selbst.
Genau, weil das könnte sein, ja.
Die Klinge ist eine Möglichkeit, um in die Domäne der Leere zu kommen.
Mhm.
Und die brauchte das, ne? Weil sie war wie Kel'Thuzad. Kel'Thuzad, ich meine, wer das die Kurzgeschichte zu Kel'Thuzad nicht kennt, bitte gebt euch die. Der ist gepilgert zum Eiskron-Zitadelle, zum Berg, eigentlich schon kurz vor dem Tod. Aber nur seine bloße Anziehung zum Lich King, sein Erwarten an Macht, seine Hungrigkeit in diesem, hat ihn Sachen machen lassen, die als Alter, so alt war er da noch nicht, aber die ihn als Mensch niemals hätten schaffen lassen.
Ja.
Nur diese krasse Überzeugung. Und Xalatas hatte diese super krasse Überzeugung, zu ihren Schöpfern, aber zu ihren Meistern zu kommen.
Auf jeden Fall.
Was sie dann tatsächlich hinterher irgendwie dann auch geschafft hat und jetzt hin und her kann.
Also die Schöpfung all dieser kosmischen Wesen ist ja damit verbunden, dass, nicht kosmischen Wesen, all dieser sterblichen Wesen, die so eine extreme Macht erlangt haben, mit extremen Handlungen.
Ja.
Kel'Thuzad hat ja auch freiwillig den Tod in Kauf genommen. Wer Warcraft 3 gespielt hat, kann sich daran erinnern. Man tötet mit Arthas Kel'Thuzad und dann sagt Kel'Thuzad so, ja, dann tötet mich doch, ich komme eh wieder, ich bin krass mächtig und schon mit dem Tod im Bunde und so weiter und so fort.
Ja, ja, ja.
Medivh ist erschaffen worden in der Originallore, die wurde dann umgeschrieben, also geredconed, aber in der Originallore wurde Medivh eigentlich durch eine Vergewaltigung von Equin entstanden. Also Equin hat quasi ihren Partner da, ich habe vergessen, wie der hieß, der sie eigentlich verfolgt hat, mehr oder weniger vergewaltigt in der Originallore. Das wurde ein bisschen umschrieben und nicht so direkt, weil die Warcraft-Lore gerne solche extremen Handlungen.
Du redest von Medivh, nicht von Illidan. Du hast vorhin Illidan gesagt.
Habe ich Illidan gesagt? Ja, genau. Als Equin Medivh gezeugt hat. Genau,
Nilas Aran.
Ja, genau. Mhm. Nilas Aran, genau. Das war eigentlich ein gewaltsamer Akt.
Ja.
Und in der neueren Lore ist es eher so, dass sie sich ineinander verliebt haben. Aber auch das wird irgendwie so ganz komisch beschrieben, dass sie sich
irgendwie. Ja, es ist auf jeden Fall nicht das Normale, wie wir es kennen.
Ja, ja. Also es ist schon dieses Jäger-Beute-Ding und dann dreht sie um und jagt ihn und das klingt so ein bisschen nach so einem erotischen Spiel, aber wenn man sich vor Augen führt, dass das da um Leben und Tod geht, wer weiß, wie das genau zu interpretieren ist, was da eigentlich passiert. Und letzten Endes ist bei der Zeugung ja auch der Übergang von fucking Sagaras, also in den Fötus, was ja, und Sagaras ist eine Gottheit und also das muss schon, und darüber hinaus, auch noch eine Gottheit, die wahrscheinlich mit Teufelsmagie und sonst was zu tun ist. Also ich glaube, das ist ein extremer Akt der Schöpfung. Prophet Velen ist quasi der harmloseste von denen, aber Prophet Velen ist ja auch mit diesem Kristall ermächtigt worden, ein direktes Geschenk der Nahu und alles.
Wer weiß, wie krass das war.
Genau, genau. Das Ding hat er ja immer angefasst und immer in Berührung und das hat ihn wahrscheinlich auch übertrieben verändert. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir ich glaube, beim Leben haben wir so ein Ding gar nicht, ne?
Nachkriegerin, Tyrande.
Ja, könnte man überlegen.
Dass andere sind das gestorben. Auch so
was ist, ja.
Wenn die wahre Macht des von Elun halt übergeben wird, dann ist schon ziemlich, ziemlich crazy.
Ja, also es könnte sein,
aber genau, also wie gesagt, Xala ist halt eine, die ein extremes Selbstopfer, was weiß ich, was aufgenommen hat,
genau.
Um eben in die Domäne von mir aus der Leer zu kommen oder halt dorthin zu kommen.
Es ist ja auch so, das ist ja relativ interessant, Xalatas ist ja nicht nur einfach eine Gramwaffe, sondern ein Ritualdolch. Es könnte eine Option wäre, also wir wissen, wie Xalatas heute benutzt worden ist. Ansoth hat sich mit der Gramklinge Xalatas, ich nenne sie jetzt Gramklinge, selbst getötet. Mehr oder weniger. Also er hat das zumindest veranlasst, sagen wir mal so. Denn Furorion hat mit Xalatas den Körper von Ansoth aufgeschnitten. Und Ansoth war die ganze Zeit mit Xalatas im Bunde, damit das passiert ist. Das heißt, Ansoth hat seinen eigenen Tod herbeigeführt mit der Gramklinge Xalatas. Was ist?
Oder seinen Tod abgewendet.
Ja,
weil er wusste, indirekt. Wir töten ihn normalerweise. Und er hat halt die Lüge erzählt, dass er mit dieser Klinge getötet werden muss und hat damit sich gesaved.
Ja, und sowas. Jetzt meine Idee ist das folgende. Die Elfin Xalatas hat das mit der Klinge Xalatas ebenso gemacht. Diese Ritualklinge funktioniert ein bisschen anders als die Gramklingen, die wir bisher kennen. Die sind quasi so Suizidwaffen. Also anders als jetzt zum Beispiel Frostmourne oder so, wo es darum geht, dass du andere damit tötest. Dieser rituelle Charakter, dass das ein Ritualdolch ist, das hat sowas ganz Finsteres und wird vielleicht auch zur Lehre passen. Dass das quasi wirklich so ein Ding ist, mit dieser Waffe kannst du, wenn du dich damit selbst umbringst, dich in diese Waffe retten.
Oder vielleicht in eine Domäne retten.
Oder
vielleicht,
so.
Wie gesagt, wir gehen nochmal in dieses Beispiel, dass wir gerade in der Domäne des Lichtes sind und diese Klinge ist ein smaragdgrünes Portal. Also du killst dich damit und spawnst dann quasi auf der anderen Seite.
Mhm.
Und so hat es Xalatas dann geschafft, die letzten Jahrzehntausende von der Lehre von den Void Lords zu lernen, ihre Direktion anzunehmen und Pläne zu hacken. Enzoff ist da wahrscheinlich gerade, ist jetzt die Ablösung von Xalatas, ne? So, das ist jetzt der Wechsel. Ja, sieht schon schön aus, diese Waffe.
Ne? Ja, ich ein bisschen vielleicht überinterpretiert an der Stelle, aber ich versuch mal. Wir haben hier diese Runen, was ja stützt, dass es sich um eine Gramklinge handelt. Und dann haben wir dieses Auge. Was ist, wenn dieses Auge, ähnlich wie jetzt dieses Objekt ist, was Eridikron hat oder so, da hat man sowieso überlegt, das ist der Seelenspeicher. Aber was ist, wenn das nicht nur ein Seelenspeicher ist, sondern wie bei Man in Black, dieses, wo die Perlenkette der Katze die Galaxien oder die Universen sind oder sowas. Sprich, das ist die Runen in der Klinge leiten dich in dieses, was weiß ich, Kristallauge. Ja,
so ein Warp.
Genau. Und dann ist das gleichzeitig eine Art Transportvorrichtung in diese Domäne. Das ist quasi eine Mikroausgabe in dieser Domäne.
Ja gut, eine Mikroausgabe oder halt, ja, nennen wir es einfach schlicht, das ist ein Portal quasi.
Ja.
Du kannst halt darüber die andere Domäne gleiten, wenn du dich denn aber ritualmäßig damit erdolchst oder erdolcht wirst.
Ja.
Eins von beiden. Muss dann aber halt ritualmäßig stattfinden. Müsste man mal nochmal den genauen Endzeit-Fight gucken, ob der vielleicht vorher irgendwas gemacht hat, was nach einer Art Ritual aussieht. Ja genau, da ist das.
Genau. Hier ist nämlich was Ähnliches. Du hast hier auch wieder diese fucking Maybe-Runen drumherum und dann dieses.
Ja, sind's.
Dann dieses kreisförmige, weiß ich auch nicht, wie man das nennen soll. Und gestützt wird das, und jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz was anderes an. Von dem Artwork von Xalatas. Weil hier hast du auch wieder diese kosmischen Dinge einmal, ne? Also auch wieder Sterne und sowas alles. Hier hast du wieder diese Kreise, übrigens auch.
Sieht voll aus wie so eine Sichelklinge.
Genau, sieht auch wie ihre Klinge so ein bisschen aus. Und hier hast du nochmal diese kreisförmige Struktur. Plus ihre Augen und dann auch nochmal hier oben. Ich glaube, sie ist irgendwas, diese Symbolik muss irgendwie was bedeuten. Das muss nicht alles miteinander zusammenhängen, aber Teile davon.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das passt halt sehr, sehr, sehr stark. Aber das zeigt dann trotzdem nur, gut, Xalatas ist sowas wie, also um nochmal zurückzukehren, Xalatas ist so etwas wie Midiv.
Ja.
So etwas wie Velen, so etwas wie Sylvanas, vielleicht sogar doch, würde ich auch sagen, wie Tyrande, Malfurion des Lebens.
Ja, aber
ne, er hat auch übertrieben viel aufgegeben, der krasseste Drew zu sein.
Genau, man kann jetzt überlegen, wen man da in einen Topf wirft. Wenn es nur um Macht geht, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich würde aber sagen, trotzdem, zum Beispiel, wenn du jetzt Sylvanas ranziehst, Sylvanas war natürlich extrem mächtig und Sylvanas hat auch Wissen, so ist es nicht. Aber trotzdem, das Wissen von Sylvanas im Vergleich zu dem Wissen von Medivh oder meiner Meinung nach auch Xalatas ist trotzdem noch gering. Quasi Sylvanas Stärke kommt nicht unbedingt durch Wissen, sondern meinetwegen taktisches Wissen und so.
Ja, schon. Wobei mit dem letzten Power-Up vom Kerkermeister würde ich schon sagen, dass wir sie auf einem ziemlich hohen Level haben. Eventuell
ja, wenn es um Macht geht, auf jeden Fall.
Aber eventuell Xalatas Level so. Und sie hat sich natürlich nicht wie Xalatas selbst geopfert. Oder wir wissen es ja nicht, aber wie Medivh zum Beispiel oder Malfurion vor allem. Ne? Malfurion hat sich selbst aufgegeben, um fürs Leben da zu sein und ist natürlich auch sehr mächtig. Sylvanas ist halt diejenige, die gezwungen wurde in diese Richtung. Und Medivh würde ich, glaube ich, noch an die oberste Kette setzen. So, der ist so der krasseste Dude von allen. Weil es halt aber auch wieder die Ordnung dann ist,
ja,
denke
ja.
ich.
Ich hab gerade einen sehr interessanten Hinweis im Chat gelesen. Ich versuche das mal nebeneinander zu setzen. Gott, kriege ich das denn jetzt hin? Also, und zwar geht es um die Runen auf ihren Körper. So. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Mindblow.
Jetzt geht's los. Wir mindblown Xalatas.
Wir mindblown Xalatas. Bild speichern unter.
Xalahi, Xalaho, Xalaho. Oh ja.
Also.
Dann wäre es aber so move-technisch, sie ist eigentlich auch nur aus dem 3D-Drucker.
Nee, das meine ich gar nicht mal unbedingt. Die Rune vom Kerkermeister, die stammen ja vom Primus. Oder nicht?
Ja.
So.
Ja, doch, ja.
Sprich, die Idee ist, die Runen bei Xalatas halten sie in diesem Körper. Sie würde, also normalerweise ist das auch wieder eine Existenzform, die sie gar nicht aufrechterhalten könnte, ohne diese Runen. Aber irgendeine Funktion müssen die Runen ja haben.
Oder das waren die Sachen, die sie in den Dolch gezwungen haben. Also quasi auch so eine Art Herrschaftsruhen, leeren Herrschaftsruhen, weil wir wissen ja, die Herrschaft kann aus jeder Entität stammen und maybe um sie dann zu binden.
Ja, ja, ja.
Also die Bindungsmagie anzuwenden. Natürlich entweder freiwillig oder halt unfreiwillig.
Ja, ist halt vielleicht auch ein Nebeneffekt. Also sie war eigentlich theoretisch für immer in diesem Dolch gefangen, aber sie hat einen Weg gefunden, diesen Zauber, der sie da drin gefangen hält, auf diesen Elfenkörper zu übertragen. Ist ja quasi, sie konnte das Gefängnis nicht brechen, aber wechseln. Weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
Ja, schon. Schon. Was ist, wenn sie ein Wesen aus Zeref Void ist?
Umbra, glaube ich.
Umbra. Die Wesen dort konnten ja nicht einfach mal eben so Zeref Mortis verlassen.
Ja, können die eigentlich theoretisch gar nicht, ne? Also soweit wir wissen.
Was ist, wenn sie so etwas ist wie, sagen wir mal, das Orakel, also das ursprüngliche.
Oh.
Oder der Kerkermeister oder so ein Scheiß. Und sie brauchte den Dolch, um in unsere Entität Fuß fassen zu können.
Ein Orakel auf Zeref Umbra.
Das ja, die müssen ja auch sowas in der Art haben. Vielleicht jetzt nicht so ein Orakel wie Orakel, wo es jetzt ist. Aber so eine Art Ordnerin. So eine Art, jetzt nicht Old God, nicht Titan,
die sondern... Genau, also das Ding ist halt, wir haben halt dieses blöde Zitat mit die Errungenschaften des Schwarzen Imperiums. Was ist, wenn eine Errungenschaft des Schwarzen Imperiums ist, eine Entität aus Zeref Umbra nach Azor zu holen? Und das ist halt Xalatas.
Kann natürlich sein. Was ist aber generell die Errungenschaft, eine Brücke zu schlagen als Schwarzes Imperium? Gehen wir jetzt mal davon aus, die Titanen haben wirklich Schwachsinn erzählt. Die Lehre war schon viel vorher da, das Leben war schon vorher auf Azeroth und die Lehre hatte damals etabliert, eine Brücke zu schlagen zwischen den Reichen. Sprich, sie war vielleicht, wie heißt der, Himdal.
Mhm.
Also das, was ja auch irgendwo das Orakel von Shadowlands ist, Pelagos. Ist ja nichts anderes, ja, steht hier. Sie ist ja vielleicht nichts anderes, sondern, oder er war nichts anderes als Hirmdal, der den Übergang tatsächlich ja geregelt hat von Azeroth Richtung, ja, könnte wirklich passen. Wir wissen es, ey, Maurice ist der Kerkermeister. dass sie die Errungenschaft war und sie haben sie dann in den Dolch dafür gesperrt oder so. Oder sie hat sich in den Dolch gesperrt, um halt wieder hier rüber zu kommen. Aber sie war vielleicht so die Leiterin, so, ne? Reiseexpress, Dante am Schalter, die so zwischen Lehre und so hin und her geballert hat.
Ja.
Das passt schon sehr gut. Deswegen kennt sie sich auch aus, deswegen wird auch sie diejenige sein, die den Sonnenbrunnen umballert.
Ich glaube, ich finde es da eher sexier, sie so ein bisschen eher wie die Mittler zu betrachten. Die Mittler, die es geschafft haben, nach Zeref Mortis zu kommen. Dass sie
na,
das quasi
ist aber so eigenantriebmäßig.
Ja, so. Ja, aber so, das war ja die Idee, dass wir gesagt haben, sie ist eine Elfin. Dass sie es geschafft hat, quasi als Dienerin der Lehre, Studentin der Lehre, sowie Mittler, die den Tod studiert haben und die Gesetze des Todes, dass sie es geschafft hat, wie die Mittler, einen Weg zu finden nach Zeref Umbra.
Und andersherum, war das, wenn sie eine gewollte Austauschschülerin des Lebens war? Damals war noch gar nicht so der Beef und das Leben und die Lehre haben damals koaliert, wie wir gerade schon gesagt haben. Vielleicht sind die alten Götter tatsächlich eine Mischversion aus Leben und Lehre. Mhm. So können die sich manifestieren, sind aber diese entstellten Gestalten. Was jetzt aber unbedingt für das Leben, klar kann man sagen, entstellte Gestalten, aber vielleicht fanden sie es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht waren es für sie keine entstellten Gestalten, sondern Buddies. Das waren halt, die waren halt am korrelieren. Und Xalatas war als erste Tochter Elun die Austauschschülerin, die zur Lehre übergegangen ist und als Geschenk oder als gutes Benehmen darüber gegangen ist und da studiert hat und gemerkt hat, ey, die sind viel geiler. Und dann ist das alles erst losgegangen. Sie ist der Grund, der Harbinger, warum das überhaupt zerrissen ist.
Mhm. Oh. Das wäre Harbinger nochmal ganz anders interpretiert, ne?
Mhm. Deswegen, das finde ich tatsächlich ziemlich geil. Wenn sie vielleicht diejenige ist, die so ja dahin gesandt wurde, um dann tatsächlich zu lernen, zu lehren, zu.
Achso, normal. Das hier ist ein Bild eines Sporenhügels. Lore aus Chroniken Band 2. Wenn man die Chronik in Band 2 liest und ihr tauscht jedes Mal, wenn das Wort Sporenhügel da steht, alte Götter aus und jedes Mal, wenn das Wort Leben steht, tauscht ihr es mit Leere aus, dann sucht man nach einem Unterschied in dieser Geschichte. Und das ist die Darstellung davon. Sieht das nach Leben aus?
Nein, auch wenn wir nach Draenor blicken, hast du ganz oft, dass man da denkt, das wäre nicht unbedingt Leben.
Ja.
Also kann es ja schon sein, dass das eine Art Zusammenpacken ist.
Es könnte, genau, es könnte eine Zusammenarbeit sein. Es könnte auch sowas sein wie, wie soll ich sagen, dass das quasi eine Art Korruption, also dass sie quasi korrumpiert sind, die Lebenskreaturen.
Ja, korrumpiert schon. Wahnsinnig geworden vielleicht. Sowas in die Richtung könnte natürlich auch sein. Das muss ja auch nicht freiwillig unbedingt vom Leben angenommen worden sein. Also kann natürlich auch sein, dass es eine nicht freiwillige Sache war. Aber mich interessiert oder mir gefällt der Gedanke sehr zu sagen, dass Xalatas vielleicht vom Leben abgegeben wurde. Sie auch das vielleicht gar nicht mochte. Nur, dass sie entweder verstoßen wurde, kann natürlich auch sein, so Kel'Thuzad-Move. Kel'Thuzad wurde ja aus Dalaran auch verstoßen, in dem Sinne, weil er zu sehr danach gestrebt hat, den zu verstehen. Vielleicht ist ja Xalatas wirklich von Elun und sie wollte damals aber die Lehre auf Azeroth verstehen, die Verseuchung der alten Götter verstehen und so weiter. Und dann wurde sie von Elun aus dem Garten Eden rausgekickt, weil sie hat am Apfel gebissen. Zu sehr.
Oh, ja, das könnte auch eine. Ja, das finde ich auch nicht schlecht, dass man sagt, Xalatas ist eine Entsandte von Elun.
Würde passen. Und ja, Tyrande kommt dann. Aber warte mal. Ja, dann ist jetzt das Weirde. Wie bringen wir Aleria da rein?
Ja.
Weil wenn wir über Xalatas sprechen, ist, glaube ich, Aleria natürlich eine ganz harte Angelegenheit, eine richtig heftige Nummer für die Zukunft. Ist das, weil die Lehre sagt, unsere Schülerin ist fremdgegangen und sie hat keinen Bock mehr und wir brauchen was Neues? Ist es andersrum, guck dir das an und vielleicht lerne dazu, also so ein heimliches Manipulieren von Aleria?
Naja, das Ding ist ja, wenn wir die Lehre betrachten und also zum Beispiel Enzov und als auch Xalatas sind Charaktere, die sowieso die ganze Zeit mit uns reden. Die spielen ja mit offenen Karten. Das ist ja deren Ding. Also ganz anders als die Titanen beispielsweise, die immer alles verschweigen, redet die Lehre immer, was Sache ist. Wir mögen sie nicht immer verstehen, weil ihre Art und Weise, sich auszudrücken, rätselhaft ist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die sowieso was verschweigen. Und deswegen lassen die Aleria mithören. Aleria hört das quasi einfach nur, weil sie in der Domäne der Lehre unterwegs ist und so weiter.
Die hört das Radio einfach an. Ja, kann durchaus sein, auf jeden Fall. Trotzdem schwierig. Was meinst du, werden wir am Ende eine böse Aleria sehen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben vielleicht so einen Dings-Moment, so ein sie gerät außer Kontrolle-Moment und fängt sich wieder durch. Und ihr wisst mich dafür hassen, was ich jetzt sage. Aleria dreht irgendwie durch und macht irgendwas Schlimmes. Und wir sehen quasi den Abstieg von Aleria und alles voll schlimm. Und dann kommt das Band der Liebe. Und Thurajon holt sie zurück auf die gute Seite.
Dann eher Sylvanas.
Nee.
Aber dann gehen sie ab absurdum mit den Lernelfen. Weil dann könnte es in der Theorie mit unseren Lernelfen genauso passieren, mit dem Spielercharakter.
Oh, Arator.
Weil er zusammen.
Arator, viel geiler. Die Liebe zu ihrem Sohn. Ja, ja.
So viel Liebe zu ihrem Sohn hat sie nicht.
Ja, doch, glaub schon.
Nein, nein, nein. Wie lange war sie von ihm getrennt?
Ja.
Und was waren die ersten Dinge, die sie getan hat? Ja, genau. Und was waren die ersten Dinge, die sie gemacht hat, als sie wieder in der Heimat war? Nicht zu Arator gehen.
Ja, da kommt es dann auch nicht mehr auf einen Tag an, dachte sie sich.
Ah, nee, da ist keine Mutterliebe in dem Sinne.
Ja, gut, aber Thurajon liebt sie wirklich. Das kannst du ja nicht nehmen.
Ja, ja. Thurajon schon.
Na, da gibt es so viele Stories. Als sie quasi zur Lehre übergetreten ist, ist sie ja zu Thurajon gestiefelt und so weiter und so fort. Und die sind ja auch zusammen nach Argos gegangen und haben da versucht zu regeln. Die haben zusammen mit Licht und leere Magie gefoltert und fanden das ganz toll.
Die sind auf jeden Fall Bonnie und Clyde. Ja, ja. Okay, aber ich sehe trotzdem, dass Aleria übertritt. Und dass das auch der Punkt wird, wo wir Thurajon von einer anderen Seite kennenlernen werden, weil die Liebe stärker ist als seine Rechtschaffenheit.
Theoretisch könnte man auch den Story-Arc versuchen, dass Varisa aus dem Schatten tritt. Weil,
ja, sowieso.
Ne, also Sylvanas ist sehr aktiv. Aleria ist auch extrem aktiv, aber man bekommt das halt nicht mit, weil sie 1000 Jahre weg war. Aber in der Theorie war sie 1000 Jahre sehr aktiv. Und Varisa ist die ganze Zeit auf Hold. Und das einzige Mal, als sie was machen sollte, also als sie mit Sylvanas verabredet hat, was zusammen zu machen im Buch Kriegsverbrechen vor Wallace of Draenor, da hat Varisa einen Rückzieher gemacht. Das heißt,
und das Letzte, was wir von ihr hören, war oben in Shadowlands, wenn sie mit Aleria über ihre Schwester halt spricht.
Genau.
Und sogar noch sagt, dass da Rettung gibt.
Und wenn wir jetzt diesen Kram machen, dass von wegen Aleria wird jetzt auch böse, also ich mach's jetzt ein bisschen sehr simpel, ne? Dass Varisa sich denkt, oh Gott, ich muss die Familie retten oder so, damit hier nicht alles aus
dem Fugen dreht. Ja, klar.
Sie ist ja auch diejenige in der Kurzgeschichte.
Vielleicht holt sie dann auch Sylvanas zur Hilfe.
Genau, sie ist ja auch die in der Kurzgeschichte, die immer zum Grab geht und so weiter und zu Sylvanas betet oder für sie betet oder wie auch immer man das interpretieren will.
Ja, deswegen. Also es kann auch durchaus sein, dass sie eine Sylvanas dann, also diejenige ist, die Sylvanas holt. Und genau, weil ich gerade auch lese, klar, sie hat auch zwei Zwillinge und sowas, die beschützt sie, haben sie ja weggepackt mit den Kirin Tor zusammen. Was natürlich auch sehr interessant ist, wir wissen, Moiras Kind ist groß geworden, Andrin ist ziemlich alt geworden. Auch Vereses Kinder könnten definitiv eine gute Rolle jetzt schon einnehmen. Und das sind auch nicht mal eben so ein paar Popelskinder, ne?
Jo.
Ich meine, das könnten auch richtig mächtige Judiths werden,
auf jeden Fall.
Da richtig mitspielen im Elfen-Empire Midnight.
Sie kriegen auch die beste Ausbildung und so weiter. Man könnte die Story von Arthas wiedererzählen, ne? Also jetzt nicht mit der wir zum Lichtkönig und der ganze Schritt.
Aber sondern bevor, der Arthas Varian King-Style, ne?
Genau, also ich meine vor allem dieses vor Warcraft 3, also das, was die meisten Leute nicht kennen. Arthas war halt der Musterknabe von König Tyrenas, der die beste Ausbildung bekommen hat, der den besten Paladin zur Seite bekommen hat, den es gibt, Uther.
Und war trotzdem schlecht.
Genau, und war trotzdem schlecht. Das wird dann, wenn man danach guckt, der hat es irgendwie nicht geschissen bekommen, das Licht zu kontrollieren. Es gibt auch so ein Buch, wo...
Und der hatte immer Ausbrüche und war nicht zufrieden und hat die Lehre nicht geleitet.
Uther hat auch niedergeschrieben, wie unzufrieden er geht mit Arthas. Das Buch findet man in den östlichen Pedestal-Ländern, glaube ich.
Auf jeden Fall. Und hingegen ist Varian derjenige, der richtig schwierig hatte, wo Arthas ja auch selber extremst zu ihm raufgeguckt hat, aber auch neidisch war, dass Varian, der ja nichts hatte, einfach ein viel krasserer Kämpfer war als er.
Ja, und man kann sogar so schnulzige Geschichten erzählen, wie wir haben auch die Geschichte, dass Arthas und Keltas als junge Knaben Jaina umworben haben.
Umgarnen.
Genau, sowas kann man jetzt auch machen mit den ganzen Kids, die wir jetzt haben. So ein bisschen Teenage-Love-Stories.
Vor allem, wie gesagt, das zwischen Varian und Arthas auf die beiden könnte ich mir ziemlich geil vorstellen. Das wäre schon ziemlich cool, weil das war mit so das Geilste, was ich so von Varian. Warum ich Varian so schätze? Weil sein Aufwachsen relativ geil gewesen ist in der Warcraft Lore.
Auch Anduin übrigens ist das Gleiche, ne? Also, wir haben auch Anduins Erziehung mit, dass er halt als Priester einen anderen Weg eingeschlagen hat als sein Vater. Du hast ein bisschen Vater-Sohn-Konflikt. Vater ist krasser Krieger. Anduin glaubt irgendwie, dass man alles friedlich und mit Diplomatie lösen kann. Und in seinem Heranwachsen und Übernehmen von Verantwortung lernt er, dass man nicht alles friedlich und mit Diplomatie lösen kann, weil das funktioniert ja nur, wenn alle mitmachen.
Ja, genau, weil er war wieder die nächste Reihe. Er musste nicht so leben wie Varian, ne? Er musste es dann auf die harte, ja, obwohl Varian hat es auch auf die harte Tour, aber er musste sehen, dass es doch alles so Schein und Sein ist.
Ja.
Obwohl er gerne von Varian in diesem Schein und Sein aufgezogen worden wäre. Hinterher. Aber gut.
Lass mal Xalatas Fazit machen zu Xalatas jetzt.
Ja, genau. Fazit zu Xalatas. Und da müssen wir noch ganz kurz Elisande anschneiden.
Aber okay, du ganz kurz.
Xalatas, wenn erste Elfe, gar nicht so krass, schon krass, auf jeden Fall in dem Bereich krass. Deswegen auch würde ich Elisande noch mit reinpacken, weil eventuell Elisande eine ähnlich alte Elfe ist, weil wir wissen, Elisande ist älter als Tyrande. Sie müsste ungefähr in dem Bereich Ashara älter sein und auch von Ashara wissen wir, ziemlich krasser Shit, den sie vielleicht weiß, weswegen sie nicht zu Elun gebetet hat, sondern dann einfach nur nach der Macht gebetet hat. Das heißt, Xalatas könnte Mami von Ashara, von Elisande und sowas sein.
Ja, also es oder gibt zum Beispiel im Tempel von Sageras, ne? Grabmal des Sagas, so heißt es. Da sagt sie auch sowas wie, ja, lange hier gewesen und der Tempel hatte schon viele Namen oder irgendwie sowas. Das heißt,
genau.
In diesem Tempel, den die Nachtelfen gebaut haben, vor mindestens 10.000 Jahren, ein bisschen länger, auf jeden Fall, da war sie schon mal. Mindestens das.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist so
kennt sich da,
der älteste Beleg, wo sie auf jeden Fall mal war.
Ja. Also wie gesagt, ich denke, sie ist erste Nachtelfin und ist rübergegangen von Leben zur Lehre und ist jetzt die krasseste wie Kel'Thuzad. Ich glaube, das ist das geilste Beispiel. Kel'Thuzad ist tatsächlich mit eins der besten Beispiele, die wir da nehmen können und sie wird den Sonnenbrunnen nehmen. Warum die Neruba, da bin ich immer noch nicht, weil wir einfach ein krasses Volk brauchen.
Du hast halt diese krasse Geschichte, also das finde ich mega nice, du hast so eine Analogiegeschichte, das macht Blizzard sowieso gerne, mit Anduin und Arthas haben sie das gemacht und so. Du hast diese Analogiegeschichte, Kel'Thuzad mit den Mächten des Todes macht irgendwelche krassen Sachen und verdirbt den Sonnenbrunnen und jetzt hast du, und Sylvanas stellt sich Kel'Thuzad und Arthas entgegen und jetzt hast du dieses. Und Xalatas verdirbt den Sonnenbrunnen und Bunde mit der Leere und Aleria stellt sich dem entgegen. Das ist eine Analogiegeschichte und Blizzard liebt Analogien.
Ja. Und das passt halt wunderbar. Gerade der Sonnenbrunnen passt da halt einfach rein wie Faust Auge. Ja. Weil kennen wir ja. Der Punkt ist so, das Einzige, was ich mir nicht reinreimen kann, sind halt die Neruba. Die kann ich mir wirklich nicht reinreimen, in welcher Art auch immer. Aber ich denke, die sind einfach cooles Gameplay-Feature. Die Leute wissen, also die wissen, dass wir Neruba mögen. Ist cooles Volk, deutet dann auch auf Nordend an. Bringt so ein bisschen Gefühle hoch, bla bla bla.
Ich glaube, also lore-technisch sind die Mitte zum Zweck. Sie brauchten eine Armee und das waren welche, die noch zur Verfügung standen vom Schwarzen
Imperium. Und man weiß, die könnten unten drunter riesengroß sein, das könnte eine Riesenanzahl sein, das kann Xalatas nutzen, bla bla bla, weil sie Lehren affin sind und so. Das ist das, was ich denke. Ja.
Ja, das ist das. Ich glaube, das ist unsere Interpretation. Aber wir werden sehen. Vielleicht, wir können auch komplett uns irren und sie ist doch ein alter Gott oder sie ist doch ein Lehrenfürst oder sie ist doch die dunkle Seite von den Lumen. Das sind alles auch Theorien, die die mehr oder weniger ähnlich valide sind. Aber ich favorisiere tatsächlich auch die, sie ist eine krasse Lehrerin der Lehre einfach. Lehrerin der Lehre. Perfekt.
Ja, vielleicht kennt sie auch den Kristall in Heilsturz und hat ihn damals schon an ihm rumgedoktert, ähnlich wie die Titanen an Dingsbums erschaffen haben, ihren eigenen Lerngott, ihren eigenen alten Gott, hat sie vielleicht an dem Kristall rumgedoktert und gemacht und getan und hat er rausgefunden, wie er sich umdreht und dann die leeren Macht genutzt, wie auch immer. Also sowas in die Richtung, ne, da ihr Forschungsstudium war, ähnlich wie von Kel'Thuzad, wie er an toten Ratten in Sturmwind geforscht hat, Dalaran geforscht hat. Ja, ja. Dass sowas in der Richtung kann man da mit dem Kristall dann auch gut in die Richtung bringen. Und jetzt Elisande, kurzer Spoiler, gibt zwei neue Videos. Wir rennen Tür-Quest-Kampagne hinterher, müssen in die Nachtfestung, weil dort soll eine Scheibe sein. Wir gehen hin. Eine andere Elisande ist dort. Sie will ebenfalls die Scheibe. Erst versuchen die halt Elisande anzugreifen. Funktioniert nicht. Und dann kommt die andere von der Türsgarde und sagt so, ey, okay, hier, ich lege Waffen nieder. Ey, aber bitte gib uns die Scheibe, denn wir brauchen die, weil sonst kommt Tür nicht und sonst ist Azeroth verloren. Und Elisande sagt so ganz cool, ja, okay. Ich habe alles aus der Scheibe gelernt, was ich wissen wollte und geht wieder. Es war also eine alternative Elisande, die aber, wie gesagt, sehr gut zu dem Xalla und der Zukunft passen könnte, da sie, wie gesagt, entweder Schwester, Tochter, Gelehrte, was weiß ich was von Xalatav sein könnte und eine der krassesten uns bekannten arkanen Zauberinnen ist.
Ja, also das Ding ist, ich weiß das noch gar nicht so lange mit Elisande, deswegen habe ich noch nicht so viele Gedanken dazu, aber was ich habe, ist auf jeden Fall, die Scheibe wurde ja gestohlen von Chronolord Dios. Mhm. Also einen ewigen. Und die Frage ist, wo hat er die versteckt? Und ich halte es halt schon für logisch, dass er die in einem anderen Zeitgedöns versteckt. Mhm. Und jetzt hat man sich ja wir hatten ja die Angst. Spielercharaktere, uns wurde das irgendwie so erzählt, dass die Scheibe möglicherweise für immer verloren ist, die ist das Tralala. Das heißt, wir brauchen irgendeinen krassen Charakter, der die Zeitwege überblicken kann, um die Scheibe zurückzubekommen. So, wenn Nostormu das nicht kann, warum auch immer er das nicht kann, weil Nostormu irgendwie nie was kann, wenn wir ihn mal brauchen, dann müssen wir irgendwie jemand anderen haben, der krass über die Zeit wachen kann. Amantul leider gerade am Schlafen. Und Elisande ist einer der wenigen Charakter, wo wir es wissen, dass die das gemacht hat.
Mhm.
Deswegen ist logisch.
Und die auch wirklich Power hat.
Genau, deswegen ist logisch, dass Elisande, wenn auch nicht unsere Elisande, sondern eine andere Elisande, die Scheibe an sich nimmt.
Glaubst du dann aber, wir sehen jetzt nichts mehr von ihr? Also, da war mal kurzes, ey, hier, Scheibe habt ihr, ich habe euch die Pizza wieder zurückgebracht und jetzt ist weg?
Also
oder denkst du, die könnten noch mal richtig was zu tun?
Ich glaube nicht, dass wir eine Gul'dan-Analogie bekommen. Also so ein Gul'dan-Alternative Universe, dass wir auf einmal wieder einen neuen Gul'dan haben und jetzt auf einmal wieder eine neue Elisande haben. Das glaube ich nicht. Aber es könnte sein, dass wir eine rekontextualisierte Information über Elisande erlangen. Also sowas wie du gerade gesagt hast, dass wir erfahren, dass Elisande die Schwester von Xalatav ist oder sowas in der Richtung und dass wir da nochmal zum Beispiel ein Ingame-Buch finden, wo das erzählt wird und wo wir nochmal mehr.
Ja, oder Talysa kann vielleicht doch noch sie anrufen irgendwie und erfährt dadurch was. Ich meine, weil das wird ja noch ein riesengroßer Plot, ne, mit Knight, das Elfen-Empire.
Wir haben halt Wege in WoW auch Charaktere zurückzubringen, die tot sind, ne? Also sowas wie
auf jeden Fall.
Simulacrum hatten wir jetzt mit hier unserer blauen Drachendame und so oder irgendwelche Echos oder so. Und das sehe ich absolut. Also wenn Elisande gebraucht wird, aus welchen Gründen auch immer, weil sie jetzt nochmal irgendwie mehr Kontext geben wollen oder so, dass wir da irgendwie was bekommen. Das sehe ich sofort.
Mhm. Ja, ich bin da sehr gespannt. Also ich sag, Elisande könnte doch noch ein bisschen mehr sein. Gerade wenn wir, wie gesagt, an dieses großelfische Empire denken und dass dort eventuell Elisande wichtig wird bei der Zusammenführung, weil ich kann mir noch nicht so gut ausschließen. Und ob unter der Führung von Lord Trimateron und Talisra das wirklich so funktioniert und ob das alles so klappt, wie es klappen soll und dass sie vielleicht doch noch abgelöst werden müssten oder Splittergruppen oder so. Und dafür ist eine Elisande dann sehr, sehr gut zu haben. Gerade weil wir jetzt schon gemerkt haben, okay, sie achtet, sie guckt auf die Zeitwege. Das ist dann schon sehr cool. Ja.
Jo.
Aber spannend.
Auf jeden.
Ja.
Da,
wie würdest du sie machttechnisch reinpacken?
Wie in Elisande?
So. Ja.
So Jaina-Level.
Nicht über Jaina? Nee.
aber ich sehe auch Jaina richtig stark. Also ich sehe Jaina, ja, als,
Jaina ist
auf meiner Sicht Jaina die zweitmächtigste Magierin auf Azeroth nach Khadgar.
Würdest du sagen, nicht Kalegos ist ein mächtigerer Magier?
Ja, ich sehe ihn nicht als Magier, ich sehe ihn als Drache.
Ja, okay,
that's unter humanoiden Gestalten.
Halt, ja. Und unter Humanoiden? Ja, doch, da, ich glaube schon. Ich glaube, das ist die mächtigste.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die nicht sogar schon rein Power-Level.
Vielleicht ist sie auch mächtiger als Khadgar. Also, Khadgar. Aber ja, auf diesem Level sehe ich auch Elisande. Ich stehe da nicht
so. Khadgar hat das große, seine große Macht bei Khadgar ist sein Wissen. Er weiß, wo er suchen muss.
Genau, das ist das, genau. Also Khadgar hat das, mehr Khadgar Bücher ausmacht gelesen als Jaina, aber ich glaube, ja, Jaina hat theoretisch ein magisch größeres Potenzial. Also wenn es darum, also kommt drauf an, wie wir jetzt Macht vergleichen. Wenn wir sagen, ey, wer von den beiden kann den größeren Eiskristall herbeizaubern, dann gewinnt Jaina. Wenn es darum geht, wer kann 3 Milliarden verschiedene Arten von Eiskristallen herbeizaubern, dann gewinnt Khadgar.
Also genau, er kann schön wirken, aber das war ja auch das, was er damals schon in Dalaran halt konnte. Schön wirken. Aber so mächtig war er halt gar nicht.
Ja.
Damals zumindest.
Ja.
Ja gut, dann sind wir damit am Ende. Ich würde sagen, im nächsten müssen wir ein bisschen über The Lost Titan, also Last Titan, ach, immer Lost, ne?
ich finde aber Lost Titan auch ganz witzig.
Besser, ist besser auch irgendwie. Ja, irgendwie müssen wir so ein bisschen Midnight, wir verlieren Midnight, wissen wir alle, ne? Das haben wir ja eh schon gespoilert, dass wir in Midnight verlieren werden, nur um dann in The Last Titan tatsächlich zu gewinnen. Aber da müssen wir dann hin, denke ich, so ein bisschen in die Richtung, wer ist tatsächlich The Last Titan und was passiert da so? Ansonsten ist jetzt gerade interessant, wir haben jetzt nur teilweise das mit Tyr, das wird wahrscheinlich im nächsten Lorewalker dann sehr interessant werden, was jetzt tatsächlich mit Tyr passiert. Also irgendwie muss er ja nach Amidrasil kommen, irgendwie muss Amidrasil rüberkommen. Die Ermächtigung wird wahrscheinlich erklärt. Wir haben jetzt gerade schon gesagt gekriegt, dass Tyr doch genau weiß, wer er ist und dass er sein Gedächtnis zurück hat. Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist dann wohl das Nächste. Spannende Zeiten.
Auf jeden. Man könnte auch überlegen, dass Tyr trotzdem erstmal außer Gefecht ist. Also außer Gefecht im Sinne von, er ist zwar wieder da und erinnert sich, wer er ist, aber er braucht jetzt erstmal 1-2 Add-ons, um aufzuholen, was alles passiert ist.
Ja, und dann eher so im Off, immer so die Stimme im Off sein wird. Ähnlich wie Odin. Ist ja auch super, super, super im Off. Ja, könnte sehr gut sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr viel, was uns die Entwickler noch in dem nächsten Dreivierteljahr oder nächsten halben Jahr auf die Bühne knallen werden. 3 Patches. 10.2.5 hat eine Menge Potenzial drin. Nicht Dragonflight Lore, sondern zwischen Lore zu spielen. Also abseits von Gilneas, Scharlachroten, ist da super viel, was kommen wird. Ich habe einen kleinen Hint bekommen. Das, was in den Daten ist zu Arad, zu den Arati. Also ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr, sehr aufs Glatteis geführt werden von Blizzard. Oder schon mal vorbereitet werden auf The War Within. Ich bin gespannt.
Gut. Sind wir beim Ende.
Genau. Also, danke dir. Danke, Chat.
Danke euch.
Zuhörer. Ihr seid geil. Und wir machen weiter.
Reingauen. Ciao.